Einen schönen guten Abend zur Folge 121, die zweite von Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Ich begrüße ganz, ganz herzlich heute unter hoffentlich technisch besseren Bedingungen als letzten Donnerstag den lieben Chris aus dem Süden. Guten Tag.
Hallo und der Gruß geht auch wieder zurück nach Köln zum Christian.
Ja, hoffen wir mal, dass heute die Technik uns wohlgesonnener ist. Wir nehmen aber auch auf jeden Fall einfach auf. Heute koste es, was es wolle, oder vielmehr möge es funktionieren. Wir hatten so leichte Internetaussetzer letzten Donnerstag. Entschuldigung nochmal an alle Leute im Chat, aber das hat einfach nicht funktioniert. Und deswegen versuchen wir es heute nochmal in der Hoffnung, dass es besser geht. Und ja, wir werden vorab schon gesagt nicht so viel über die Tour sprechen, weil sie A, noch nicht stattfindet und B, wir dazu noch mal eine Extrasendung machen werden. Also nicht wundern, wenn wir jetzt so von der Tour noch nicht so detailliert wie sonst von uns kurz vorher gewohnt besprechen. Das wird noch kommen. Und bis jetzt ist wahrscheinlich möglicherweise irgendwann mal angedacht, der Ende der Woche das dann zu machen. Richtig, Chris? Ist das so?
Genau, klar.
Ja? Also wir werden es frühzeitig ankündigen. Bis dato ist der Arbeitstitel, der erste vorgeschlagene Termin, der Freitag 20 Uhr. Kann sich aber noch alles ändern. Wir werden es früh noch bekannt geben. Und vielleicht möchten da ja sich ganz viele beteiligen und uns zuhören und uns sich über den Chat beteiligen. Und dann, ja, wie geht's uns denn?
Gut, wir müssen generell, was die Tour dann angeht, nochmal auch gucken. Freitags findet ja meistens die Tourpräsentation oder die Teampräsentation statt. Nicht, dass man da, wenn man da live sendet und dann Fernseh ist dann halt auch live, dass man da so eine Konfliktsituation schafft, aber ich denke, da finden wir eine gute Lösung.
Ja, ich glaube, das war immer früher, oder? War das nicht so um 18 Uhr oder was? Ich meine, mich erinnern zu können, dass das immer relativ früh war und dass wir das vielleicht dann so im Anschluss machen und vielleicht gibt's dann nochmal die neuesten Neuigkeiten oder was auch immer.
Genau.
Also, wir peilen einfach mal grob an, nach der Live-Präsentation der Teams werden wir dann uns anschließen. Vielleicht auch mit dem Übergangslos sozusagen den Staffelstab übernehmen. Wie geht's uns denn? Du hast schon gesagt, ein bisschen müde.
Ja, so ein bisschen müde. Also es ist heute auch stark mit Kopfweh zu kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir würde ein bisschen mehr Schlaf wirklich zurzeit echt recht gut tun.
Das ist halt das Jet-Set-Leben.
Aber der Radsport lässt mich natürlich jetzt auch nicht schlafen. Ein Highlight jagt natürlich das nächste und von daher, jetzt steht dann auch noch die Tour an. Also wie soll das dann noch werden?
Ja, und einer muss den Job ja machen.
Genau.
Na, also einer muss sich da aufopfern und wenn ich du, wer sonst? Na, also der Enrico geht ja jetzt in Richtung Musik. Ne, da kann man sich ja jetzt auch nicht mehr so richtig drauf verlassen und dann musst du es halt übernehmen. Das geht ja nicht anders. Einer muss ja den Job machen, auch wenn es schwierig ist. Wir haben am Anfang so eine Rubrik, wir sind jetzt auch vieles genauso wie beim letzten Mal, also wenn die Leute schon zugehört haben, beim letzten Mal wiederholt sich vielleicht manches. Ganz kurz nur, weil du hast mir beim letzten Mal gratuliert zu dem Kind, nochmal danke dafür. läuft alles super. Also wenn jedes Kind so einfach wäre wie unseres, zumindest bis dato und bis jetzt, das wäre schön.
Kann schon laufen.
Kann schon Fahrrad fahren. Ich gebe dir zu bedenken, also ich bin ja auch, du hast mich eben schon als mein Vater genannt. Weißt du, worauf du denken musst? Weißt du, worauf du achten musst, wenn du einen Kühlschrank kaufst?
Weißt du, es gibt Bier oben stehen.
Nee, eben nicht. Es gibt so Kühlschränke, also wir haben relativ so einen Kühlschrank, du kennst ja unseren Kühlschrank, so groß wie ich ungefähr, vielleicht so 1,80 groß, ne? Wenn das Gefrierfach unten ist und der Kühlschrank oben, ja, dann ist das Bier auf so einer Höhe von etwa 1 Meter, ja, so einen guten Meter 10, Meter 20. Wenn das Kind erst 50, 60 Zentimeter hoch ist, ja, dann kommt es da oben noch nicht dran, um es dir zu bringen. Hat mir keiner gesagt vorher.
Ja, aber solange es noch nicht laufen kann, ist das ja sowieso uninteressant.
Ja, aber wenn es laufen kann, ab Tag 1, ne, und du möchtest ja auch nicht direkt mit der Leiter, also klar musst du dann, ne, aber wenn es sich vermeiden lässt, also Kühlschrank immer das Gefrierfach oben, damit die Kinder früh genug die isotonischen Getränke dann holen können. Hab ich nicht dran gedacht.
Ja, da hättest du mal ein bisschen mehr Weitsicht an den Tag legen müssen.
Ja, aber sagt ja einem auch keiner, ne? Gehst ja nicht, wenn du in so einen Kühlschrankladen gehst, ne? Sagst du, guten Tag, ich hätte keinen Kühlschrank. Dann sagen die nicht, oh, denken Sie dran, wenn Sie mal Kinder haben, dass das Bierfach unten ist. Sollte man machen.
Ja, aber so wichtig ist es jetzt auch nicht. Du trinkst ja meistens dein alkoholfreies Diät, Weizen oder was weiß ich, was das dann ist, oder. Manchmal ist es sogar kalorienreduziertes Mineralwasser.
Ja, und das muss da nicht kalt sein, oder was?
Richtig.
Ja. Ja, ja, war vielleicht. Aber, ja. Aber nichtsdestotrotz, ansonsten recherchiere ich schon, welcher Radverein hier in Köln vielleicht der beste sein kann, ne, wo sie dann später integriert wird. Und wir kommen ja später auch noch dazu, dass jemand hier aus der Umgebung am vergangenen Wochenende sich als große Radfahrerin mal wieder gezeigt hat. Insofern scheint die Gegend ja gar nicht so schlecht zum Trainieren zu sein hier. Aber wisst ihr Bescheid? Also ich bin hellwach, trotz Kind. Der Chris müde, wegen Jetset und im Radsport viel los. Deswegen jetzt direkt hier Sprung rein. Kittel kann sich während der Tour jetzt ausschlafen, ne? Wie du es gerne würdest, er kann das. Wir hatten es beim letzten Mal da kurz diskutiert und ich bin und bleib nach all dem, was ich jetzt so drüber nachgedacht habe, nochmal bei meiner Meinung. Ich ziehe meinen Hut vor der Entscheidung, die getroffen wurde. Weil ich glaube, dass eine Teamleitung sich da nicht sich nicht leicht damit tut, eine solche Entscheidung zu treffen und einen Kittel zu Hause zu lassen. Und du warst, glaube ich, noch, wenn ich richtig entsinne, komplett anderer Meinung.
Ich finde die Entscheidung, ihn nicht mitzunehmen, finde ich korrekt. Also ich kann sehr gut verstehen, warum man es gemacht hat. Klar kann man immer sagen, Marcel Kittel ist so ein starker Mann, vielleicht erholt er sich jetzt während Natur und wird dann noch hinten raus ein bisschen stärker, aber ganz ehrlich, während Natur Form aufzubauen, ist schon wirklich schwierig. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Das können dann vielleicht Fahrer, die mal ein gewisses Alter haben, eine gewisse Routine, die vielleicht auch ein gewisses Grundniveau haben, aber das geht gleich los mit einem Einzelzeitfahren, das ist jetzt nicht allzu lang, gut, das kann man sicherlich noch unter Formaspekten sagen, gut, da fährst du dich jetzt ein bisschen locker ein. Zweite Etappe, dann vermeintlich Sprint oder Windkante, ist vielleicht sogar die erste Chance, kommt wahrscheinlich zu früh. Dritte Etappe ist ja dann gleich Mauer von Hui, da wird es ein Gequäler dann da hoch. Ja, und dann kommt dann ja Kopfsteinpflaster, und dann kommt dann auch nochmal ein Teamzeitfahren, wo man vielleicht, wenn man da jetzt an Warren Barguil denkt, ich glaube, der ist immer aufgeboten, dass man da auch sagt, okay, gut, man versucht da vielleicht doch auch was Richtung Gesamtklassement. Ja, da wird's schon schwierig und dann darf man halt auch nicht vergessen, so ein Marcel Kittel mitzunehmen. Das, ja, der hat dann auch eine gewisse Erwartung oder das Team hat dann auch schon einen gewissen Druck dann auch für ihn zu fahren und das macht's auch schwierig. Das ganze Thema John Degenkolb, Marcel Kittel, für wen fährt man? John Degenkolb dieses Jahr überragendes Jahr, wenn man jetzt sich wieder entscheiden muss, dann muss ein Degenkolb mal für einen Kittel anfangen, obwohl Kittel vielleicht noch nicht stark genug ist. Ein Kittel sagt dann vielleicht mal nicht, hey, bei mir reicht's noch nicht und stellt sich vielleicht nicht in den Dienst. Weiß man jetzt alles nicht, alles reine Spekulation. Aber ich glaube, dass die Karte Degenkolb die richtige ist. Der kann vielleicht mal so einen Massensprint gewinnen auf der Kopfsteinpflaster-Etappe, geht vielleicht, was ist die eine oder andere Etappe dabei, die so ein bisschen schwieriger ist, vielleicht ein bisschen hügeliger, wo vielleicht ein Degenkolb mitkommt und Kittel sowieso nicht dabei gewesen wäre. Also, ich finde schon, dass es so in Ordnung ist, vor allem, Entschuldigung, aber wer jetzt gefühlt 1,5 Wochen vor der Tour bei einer nicht ganz so stark besetzten Rundfahrt in Holland nicht mal mit der Führungsgruppe ins Ziel kommt oder mit dem Hauptfeld, ja, was will derjenige dann bei der Tour?
Hip, hip, hurra. Ich möchte die letzten 1,5 Minuten genau so 100% unterschreiben und du hast das in sehr schöne Worte gefasst, was ich nur gedacht habe. Ja, also 100%ig. Also ich glaube immer, weißt du, so ein Kriterium irgendwie irgendwie ein Kriterium oder so ein Holland-Rundfahrt, da kannst du einen Kittel immer mit hinnehmen und so weiter. Aber das ist die Tour, das ist das Größte des Jahres. Und wenn du da nicht in Topform an den Start gehst, dann hast du da halt einfach nichts zu suchen. Dafür ist die Tour zu hart und dafür ist es zu wichtig. Und was du eben meintest, der so Form während einer Rundfahrt aufbauen, ich glaube, das geht halt bei den Typ von Fahrern, die vielleicht so ein bisschen. Ich meine hier Hilde, Andreas Klöden war so ein Fahrer, der auch gerne während einer Rundfahrt noch Tour irgendwie aufgebaut hat, Form aufgebaut hat. Das sind halt die Klassementfahrer, die vielleicht in der ersten Woche sich noch ein bisschen zurück, dieses Jahr nicht, aber ansonsten in den vergangenen Jahren, die so am Anfang einer Rundfahrt noch mal ein bisschen Form aufbauen konnten, um dann in der zweiten oder nach hinten raus in der dritten Etappe, dritten Woche erst richtig zuzuschlagen. Aber wie du sagst, ich finde das eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung und ich finde das auch so ein gutes Zeichen irgendwie. Ne? Also der Typ hat in den letzten 2 Jahren alles gewonnen bei der Tour, alles, was man gewinnen kann. Aber wenn er nicht in Form ist, ist er nicht dabei und das finde ich, ja, das finde ich gut.
Ja, und jetzt kann man ja auch sagen, gut, jetzt setzt er diese Tour de France mal aus. Vielleicht zieht er daraus ja auch eine gewisse Motivation für die Zukunft. Und die Saison ist ja nicht vorbei. Also es steht dann jetzt Anfang August in Hamburg stehen die Cycle Classics an, meine ich. Mhm, genau. Wenn ich jetzt nicht gerade sehr vertue, das ist ein Rennen. Wenn er sich da jetzt drauf vorbereitet, da kann er vielleicht um den Sieg mitfahren. Ich weiß nicht, ob Giant Alpecin jetzt bei der Österreich-Rundfahrt gemeldet ist, aber so eine Österreich-Rundfahrt, die hat dann halt keine 3 Wochen, sondern nur so um die 10 Tage. Da ist das Medieninteresse nicht so groß. Vielleicht ist da auch die Möglichkeit da, sich darüber einzufahren, falls das Team gemeldet ist. Wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Und dann so fernab so des großen medialen Hypes, da wirklich wieder ja die Form aufzubauen, weil es hilft ja auch keinem. ARD überträgt und dann wird dann bei jeder Sprintetappe wird eine halbe Stunde beschrieben, ja, Marcel Kittel, deutscher Topsprinter, und am Ende wird er 84. Und dann heißt wieder, ja, warum wurde das denn jetzt nichts? Warum nimmt man so jemand mit? Warum ist die Form da so schlecht? Dopt er nicht? Dopen die anderen? Und weißt du, dann ist man schnell in so einer Situation.
Erklärungsnot irgendwie, ja. Genau. Und es ist ja auch wirklich aller Ehren wert, wenn man jetzt sagt, okay, wir setzen bei dieser mit auch recht in Teilen schweren Ankünften Tour de France auf Degenkolb, der fulminantes Jahr fährt. Und ich kenne jetzt ehrlich gesagt den Parcours der Vuelta nicht, aber dann soll er halt zur Vuelta nochmal ran. Ne, das ist ja jetzt auch ein völlig probates Mittel, dass man sagt, okay, wir möchten mit Giant Alpecin bei der Vuelta auch unsere Siege einfahren. Und es ist ja auch eine ehrenwerte Rundfahrt. Vielleicht kann er sich dann zum Herbst wieder fit machen oder auch für eine Weltmeisterschaft. Ne, das ist ja auch so ein Etappen- oder ein Ziel, was sich Leute neu setzen können, wenn sie mal nicht zur Tour nominiert werden. Und genau das ist auch der Punkt, der aus dem Chat kommt und den ich da so ein bisschen aufgreifen möchte. Klar ist er jetzt gefrustet und mit Manager meldet sich und hier und da. Es ist ja auch schon, man hört ja nicht zum ersten Mal irgendwie so das Gespräch, dass er vielleicht mal Giant Alpecin nicht ewig treu bleiben wird. Ich glaube, sein Vertrag geht noch dieses Jahr und nächstes Jahr. Aber dass das vielleicht auch jetzt so der Ausleiser sein könnte, gegebenenfalls wird er rausgekauft oder sonst etwas. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Und mit zwei solchen Sprintern, Degenkolb und Kittel in einer Mannschaft, das ist halt nicht einfach. Ja. Wir erinnern uns damals an die Situation mit Greipel und Cavendish, die auch nicht unbedingt immer einfach war. Wobei das natürlich die näher beieinander sind als
ja. Degenkolb und Kittel. Vor allem so ein Degenkolb hat ja dieses Jahr jetzt da Sieg Paris-Roubaix, Sieg Mailand-San Remo. Der hat ja jetzt schon, meiner Meinung nach, was Radsport-Fachkreis angeht, der hat den Kittel fast sogar schon so ein bisschen überholt, ne?
Ja, und auch an Sympathie bei mir zumindest.
Kittel ist halt jetzt so dieser reine Sprinter. Und klar, jetzt überträgt die ARD seit einigen Jahren mal wieder das Rennen, die Tour de France. Und da ist natürlich klar, wer da mitfährt, der hat dann vielleicht eher die Möglichkeit, nochmal wieder in einer breiteren Öffentlichkeit da wieder so ein bisschen Anklang zu finden. Und ich denke, das ist auch so ein Grund, warum der Manager von Kittel da ein bisschen säuerlich ist. Vielleicht, weil natürlich, wenn man da jetzt so einen Sieg von John Degenkolb sieht, dann sehen das vielleicht auf der ARD, in der ARD sehen das vielleicht 6-7 Millionen Menschen vielleicht, wenn es mal hochkommt, ne? Mhm. Also die Leute, die dann vielleicht nach den Telenovelas eingeschlafen sind, weil es so spannend war und dann vergessen haben, umzuschalten oder auszuschalten. Also das wäre möglich. Also rein taktisch ist es ja gar nicht so verkehrt. Und Marcel Kittel sieht man dann eben nicht. Und gut, so ganz viele Höhepunkte gibt es nicht. Mit der Vuelta sehe ich es ein bisschen anders als du. Die Vuelta ist ja doch immer ein recht schweres Rennen. Klar, Kittels erster großer Erfolg war ein Sieg bei einer Vuelta-Etappe. Ich glaube 2012 müsste das gewesen sein. Aber ja, Vuelta ist dann schon, was die Schwierigkeit angeht, noch so ein bisschen härter. Also meistens sind die Etappen schwerer oder ist, ja, es gibt ja dann auch noch andere Sprinter im Team Giant Alpecin. Also da ist ja jetzt nicht nur Kittel und Degenkolb, da gibt es dann auch so Nikias Arndt noch, der vielleicht schon weiß, dass er die Vuelta fährt. Dann gibt es da noch Luka Meskisch, der ein recht schneller Mann ist. Also da muss man natürlich vielen gerecht werden. Und ob es dann so Sinn macht, einen Kittel dann die Vuelta zu schicken und zu sagen, nach einer Woche steigt er aus, weil es dann zu hart wird, ich weiß es nicht.
Vollkommen richtig. Ich habe das immer unter dem Vorbehalt, dass ich die Strecke nicht so genau kenne. Klar ist die Vuelta von den Höhenmetern her meistens sehr, sehr schwierig, aber ich habe mir die Strecke noch nicht genau angeguckt, was da genau los ist. Und ich habe jetzt gerade die Karte angeguckt, ja, Ne? Es wird schmerzhaft. Schade. Ist Valverde den Giro gefahren? Ja, ne?
Oh nein.
Nee.
Valverde fährt Tour und Vuelta.
Das könnte ja auch was für ihn sein.
Wie bitte?
Die Vuelta könnte ja auch was für ihn sein.
Wenn ich das angucke. Gut, das heißt, das ist was für ihn. Also er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und
Ja, klar.
Also die absolut, also er ist schon ein sehr konstanter Fahrer, aber ohne dann wirklich die absolut überragende Leistung, dann wirklich, die man auch mal während einer Rundfahrt braucht, um sie gewinnen zu können. Und jetzt ist es natürlich auch so, Quintana fährt auch Tour und Vuelta. Es ist so geplant. Und ja, und dann gibt es dann wieder diese Giro-Fahrer, die die Tour auslassen, die Vuelta fahren. Da denke ich jetzt an Mikel Landa. Wenn der seine Form konservieren kann, ist das auch ein Mann, der mittlerweile da auf der Rechnung haben sollte oder haben müsste.
Also es gibt sechs.
Aru vielleicht dann.
Also es gibt sechs, zumindest auf dem Papier, sechs Sprintankünfte.
Ja, auf dem Papier, ne?
Ja, ja. Aber 13 Mountain, Hill and Mountain Stages, ein Mannschaftszeitfahren, ein Einzelzeitfahren. Naja, warten wir mal ab. Aber kommen wir einfach mal, das ist ja noch ganz, 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 ganz ferne Zukunft. Also, wir sind erfreulicherweise einer Meinung. Kittel raus, berechtfertigt und im Prinzip für den Radsport auch gut so. Warten wir mal ab. Als zweites heute noch die schnelle Meldung, Gretsch ist auch raus. Patrick? Wurde ersetzt, wegen auch schlechter Form oder nicht gut genug Form, ne, einfach nicht drauf.
Ja, ne, Ager toujours. Ist das schon den Giro gefahren, also.
Ja, es kam nur jetzt kurzfristig, ne? Also es geht irgendwie gesundheitlich, ist er wohl angeschlagen und deswegen wurde er ausgewechselt. Aber ne, einfach nur so um der Form halber, dass wir es auch erwähnt haben. Dann hatten wir bei der letzten Mal auch schon den Froome-Doping-Test, wo ich dich kalt erwischt habe, weil das war kurz vorher erst irgendwie gemeldet. Kurz auf den Stand gebracht, Chris Froome hat, ich meine irgendwann im Frühjahr, einen Doping-Test verpasst. Und dann gehen natürlich überall die Alarmglocken los, Doping-Test verpasst und. Hab mir das jetzt nochmal ganz in Ruhe durchgelesen. Also er war wohl in einem Hotel, ja, also so ungefähr das, wie soll man sagen, das Niveau eines Hotels, wie wir es gewohnt sind. Und ja, da war es dann einfach so, dass das Personal die Dopingjäger nicht durchgelassen hat und gesagt, nee, also hier bei uns ist Ruhe und so weiter und sie stören unsere Gäste nicht und da mussten die unverrichteten Dinge wieder gehen. Finde ich auch irgendwie eine skurrile Geschichte eigentlich, je länger ich drüber nachdenke.
Kann man jetzt beide Seiten oder vielleicht mehr alle Seiten so ein bisschen verstehen? Also wenn ich jetzt ein Hotel bin, habe ich hier das absolute Hausrecht. Und dann muss ich niemanden in meine vier Wände da reinlassen. Muss ich nicht.
Ja, genau.
Was man natürlich hätte machen können, wäre Chris Froome vielleicht einen Anruf aufs Zimmer. Pass auf, die und die Leute sind da jetzt da. Regel das irgendwie. Aber generell, mein Gott, ist für ein Hotel ist das jetzt auch kein Ausruf, ist jetzt auch keine so tolle Mitteilung, wenn vielleicht irgendwann später mal rauskommt, okay, Dopingkontrolle im Hotel XYZ, Froome wurde da erwischt. Gut, wahrscheinlich ist das sogar eine gute Werbung, weil dann viele Leute da genau in dieses Hotel wollen, aber ja, mein Gott, wenn man das eben nicht will, wenn da Leute mit Arztklamotten rumlaufen, das vielleicht verscheucht oder so, vielleicht sogar andere Hotelgäste oder stört da ein Stück weit die Ruhe.
Genau, und wenn wir das jetzt mal von allen Seiten aufbröseln, die Seite, die du jetzt sagst, genau, sie hätten einfach anrufen können auf dem Zimmer. Und dann habe ich aber auch überlegt, okay, da stehen jetzt morgens um 7 irgendwie drei Typen, also ne, ich übertreibe jetzt vielleicht oder ich gehe vom Extremfall aus, aber da stehen morgens um 7 drei Typen, die sich zwar mit irgendwelchen komischen Pässen, die ich noch nie gesehen habe, von einer Organisation, von der ich noch nie gehört habe, bei mir an der Rezeption melden und sagen, sie möchten den Herrn so und so sprechen und das ist keine Polizei, da werde ich die Nachtruhe meines Gastes mit Sicherheit nicht stören, weil irgendwelche dahergelaufenen von, ne, hab von der UCI noch nie gehört, kenne ich nicht.
Ja, aber wenn man jetzt wirklich, also ich denke, jedes Hotel weiß, wenn jemand da ist wie Chris Froome, wer Chris Froome ist. Ich kann mir das nicht anders vorstellen.
Ja, gut.
Und dann, ja.
Aber du weißt, worauf ich hinaus will, ne?
Ja.
Also, dass man sagt, okay, unser Gast, unbehelligt, wir sind hier in Luxus-Resort, wird nicht gestört. Was ich mich gewundert
habe. Natürlich draus, wenn man halt sagen würde, ist es vielleicht sogar angeordnet worden, dass man sagt, ey, lass den bitte nicht rein, hat gedacht, vielleicht kommt man über diese Schiene vielleicht sogar leicht aus der Nummer raus, weil man ja nicht selbst quasi einen Test verweigert, sondern aufgrund externer Umstände da oder äußerer Einflüsse da quasi die Probe nicht abgeben konnte. Aber da ist jetzt halt schon viel rein interpretiert.
Ja, weißt du, was mich am meisten irritiert hat, so, als ich länger darüber nachgedacht habe? Die wissen ja den Aufenthaltsort. Ne? Die müssen das ja melden. Ne? Also Chris Froome muss ja sehr, sehr detailliert bekannt geben, wann er wo ist. Wenn ich jetzt, ich meine mal gelesen zu haben, dass die das oft per E-Mail machen. Ich würde doch, wenn ich alleine wegen der Beweisführung, ne, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nachweisen, ich habe gemeldet, ich bin an dem und dem Ort und zu der und der Zeit. Ich weiß nicht, wie weit das im Voraus passieren muss und. Das sind jetzt alles Eckdaten, die wir nicht wissen. Aber ich würde doch einfach bei jeder meiner Meldungen meine Telefonnummer mit angeben. Ich habe mich gefragt, warum haben die Jungs, die da unten standen an der Rezeption von den Dopingträgern, nicht einfach die Telefonnummer von Chris Froome und rufen den an? Das war so mein allererster Gedanke, weißt du, weil das ist doch das Allersimpelste. Die rufen den an und sagen, ey, pass mal auf hier, Dopingprobe, wir stehen hier unten am Hotel, werden nicht rausgelassen, komm mal bitte kurz runter. Und das wäre alles gelöst.
Weil es halt echt immer drauf ankommt, ne? Wie groß ist das Zeitfenster? Ideal ist natürlich, du klingelst und bist da, ne? Wenn du den natürlich anrufst, es gibt sicherlich so Verschleierungsmittel, die binnen kürzester Zeit wirken. Da sagst du dann halt einfach, Moment, ich muss mich kurz anziehen und dann lässt du mal so eine Viertelstunde verstreichen, nimmst am Anfang dieser Viertelstunde gleich dein Mittelchen, das verschleiern soll, kommst unten an und dein Urin oder deine Blutprobe ist quasi ja nicht mehr verwertbar. Ich denke mal...
Wie so oft ist es eine Bereicherung, mit dir zu sprechen?
Vielleicht dürfen die auch gar nicht anrufen, weil sonst könnte ja quasi jeder Dopingjäger anrufen und könnte dann, oder vielleicht soll es extra deshalb nicht sein, weil man sonst ja quasi die Fahrer vorwarnen könnte. Vielleicht ist es sogar im Vormelden. Ich weiß es nicht.
Nee, aber klingt ja plausibel. Also es ist jetzt zumindest eine denkbare Variante oder eine denkbare Möglichkeit, warum es so ist. Das heißt, wenn die im Team von 3 Leuten da sind, zum Beispiel, ne, vielleicht sind es auch nur 2, vielleicht sind es 4, keine Ahnung, aber dass einer sozusagen ein gekaufter, in Anführungszeichen, Spitzel sein könnte, der dann vorher anruft und sagt, pass mal auf, wir kommen in einer Stunde. Und klar, na, okay.
Also ich meine, Möglichkeiten, dass man jemanden warnt, gibt es natürlich trotzdem. Wie man das auch immer macht, aber...
Nee, aber das ist schon ein berechtigter Einwand. Also, ja. Definitiv einer von jetzt 3 möglichen Mist-Tests. Also beim dritten wäre er für 12 Monate gesperrt und, ja, also ist, denke ich mal, wieder auch so ein interessanter Ansatzpunkt, um über diese ganze Praxis zu sprechen. Und wie man das handhabt, ist, ich bin da auch immer wieder sprachlos. Es gab diese Tage einen sehr, sehr interessanten Blogartikel, oder ich fand ihn gar nicht so interessant, aber einen interessanten Artikel bei Eurosport, so nach dem Motto, dass die ganzen Sportler, das ist, was die alles auf sich nehmen und das geht in die Persönlichkeitsrechte hinein und. Ich sehe das auch immer so ein bisschen Teil des Jobs von denen halt, ne? Und inwieweit man das machen muss und nicht machen muss und so weiter, das ist wirklich ein ganz, ganz eigentlich spannende, aber auch weite Diskussion, wie ich finde. Ich meine, wir müssen auch geben unsere Persönlichkeitsrechte in einem gewissen Punkt ab, dass wir morgens um 8 Uhr bei der Arbeit sein müssen und dort bis 18 Uhr sind. Und ja. Mai. Wir wollten es erwähnt haben und genauso möchte ich noch erwähnen, dass ich die Tage, jetzt ist leider schon zu spät dafür, um in den Test einzusteigen, aber du verbringst ja auf deinem Fahrrad auch sportliche Höchstleistungen. Ne? Wenn du zur Arbeit fährst, dieser Anstieg, den es hochgeht, da sind die anderen schon zerbrochen, habe ich gehört.
Ja, also ganz ehrlich, Alpe d'Huez ist nichts dagegen.
Nee. Du hast mir mehrfach schon im privaten Umfeld, also du möchtest jetzt hier im Podcast da nicht so gerne drüber reden, weil es dir unangenehm ist. Du hast da wirklich sehr, sehr starke Fahrer schon Tränen weinen sehen und du bist mit einem Lächeln an ihnen vorbeigezogen. Und damit du das in Zukunft einfacher und noch öfter machen kannst, bis jetzt greifst du ja eigentlich nur auf ein Nahrungsergänzungsmittel zu, was auf Bier. Hm? Das kann man ja so sagen.
Ja, jetzt auch nicht regelmäßig, ne? Also am Wochenende schon mal gerne, vielleicht auch mal eins unter der Woche, aber.
Du ergänzt deine normale Nahrung durch Bier in
ansonsten
in regelmäßigen, aber nicht übertriebenem Maße.
Ansonsten fahre ich natürlich wie alle Fahrer, vielleicht auch im Profisport, mit Brot und Wasser.
So, aber damit das sich sein Ende findet und du quasi den Wochenendfreude und angenehmen Teil deines Lebens mit dem Wasser und Brot täglichem verbinden kannst, wollten wir kurz darauf hinweisen, ohne dass wir da Geld für kriegen und ohne dass wir da irgendwie davon profitieren, weil ich einfach lustig fand, dass es von Squeezy, ein Hersteller von Wie heißt das? Sag mal so, ja, Nahrungsergänzungsmittel, Powerbar, Zeugs und isotonischen Gelen und. Gibt es jetzt ein Biergel?
So, also. Stelle ich mir irgendwie nicht so lecker vor.
Ich weiß es auch noch nicht so ganz. Also, ich finde, wir sind ja nun bekanntermaßen beide Freunde des Bieres und auch der unterschiedlichen Biersorten. Aber was ich mich frage, also dieses ohne Kohlensäure und also ich mag ja auch Malzbier. Das magst du ja so gar nicht gerne, ne?
Naja, geht schon.
Ja, aber du hast mich schon dafür verlacht. Das muss man auch sagen. Und also ich bin sehr gespannt. Also ich habe mich da gemeldet und habe gesagt, hier, ich hätte gerne, man konnte auf der Homepage sich an einem Test irgendwie beteiligen, dass man so eins zugeschickt bekommt. Du hast natürlich bemängelt, alkoholfrei, geht gar nicht.
Dieses Gel.
Ja, na klar.
Naja gut, wie willst du denn jetzt wirklich Alkohol in so eine Festsubstanz verfasst? Oder gut, Gel, ja. Ja, wobei, wenn zu viel Alkohol drin ist, Alkohol wirkt ja doch ein bisschen sogar leistungsfördernd in geringem Maße, ne? Also wenn jetzt nicht zu viel da ist.
Ja, also früher haben die sich doch bei der Tour regelmäßig mal irgendwo noch mal eine Flasche Wein reingekippt und so. Ob das jetzt am Ende komplett leistungsfördernd war, mag ich mal dahingestellt sehen, aber also ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich Bestandteil dieses Tests sein kann und dass man uns da vielleicht dann so mal eins oder zwei zur Verfügung stellt, dass wir es ausprobieren können. Wenn ich welche bekomme, schicke ich dir natürlich eins, dass du es dann auch auf deinem, dass du morgens zur Arbeit, ne, den Berg hoch, noch nach na so zwei Dritteln der Strecke dir ein Biergel reinhaust und dann mit frischem Atem und fit wie nie zuvor da oben bei der Arbeit stehst und dann deine Kollegen begrüßen kannst. Das wird auch ein Fest.
Naja, ist also zugegebenermaßen, so lang ist dieser Anstieg dann nicht und ich glaube, bei dem Anstieg, da würde ich wahrscheinlich, wenn ich da auf dem Weg da noch irgendwie was essen müsste, würde ich wahrscheinlich noch länger brauchen, als ich jetzt brauche.
Ja, das ist so ein ganz schnelles Gel, das hast du ganz schnell drin. Also ich glaube, das geht ganz fix. Aber es wird natürlich auch nicht so atemtechnisch, wird das wahrscheinlich auf einige Fragezeichen aufwerfen, die du dann hättest. nächster Punkt bei uns, so ein bisschen sprechen wir mal über die deutschen Meisterschaften und die nationalen Meisterschaften insgesamt. Und du hast mir am Wochenende eine Nachricht geschrieben, deren Quintessenz so ein bisschen war, Velohim-Interview führt zu Meistertiteln. Arg verkürzt.
Ja, zum Erfolg auf jeden Fall. Also, wenn man das Ganze jetzt mal aus deutscher Sicht betrachtet, haben da jetzt wirklich zwei Personen Gold geholt, beide im Zeitfahren, die wir schon im Interview haben. Also zum einen Mieke Kröger, die da wirklich jetzt ihren vierten Platz aus dem WM-Zeitfahren jetzt noch die deutsche Meisterschaft da noch dazu gegeben hat. Und wieder ganz stark, also sie hat die aktuelle Weltmeisterin im Zeitfahren und ihre Teamkollegin Lisa Brennauer geschlagen.
Und das ist das ganz Entscheidende, wie ich finde. Also sie hat die aktuelle Weltmeisterin einfach mal hinter sich gelassen.
Ne? Ja, und Deutschland ist, was Zeitfahren angeht, kein schlechtes Land. Also eine Trixie Worrack wurde dann Dritte. Also es war ein Dreifachsieg vom Team Velocio SRAM oder SRAM. Also da weiß ich immer noch nicht, wie man das jetzt wirklich ausspricht. SRAM, ja. Mhm. Ja, ganz, ganz stark. Also man darf nicht vergessen, immer noch Anfang 20, ganz, ganz jung, jetzt schon in der Lage, die Weltmeisterin zu schlagen. Wer die Weltmeisterin schlägt, gehört ja automatisch zum Favoritenkreis, was die WM angeht. Und vielleicht nach dem letztjährigen vierten Platz geht es da dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen weiter vorn. Sie hat ja am Anfang der Saison, als wir sie im Interview hatten, ich meine, das war, wann war das? Im März, Ende März war es, genau, glaube ich. Ja. Hat sie ja auch gemeint, ja, viele Leute sagen ja so, ja, sie hätte wohl einen Platz im Team Zeitfahren oder gäbe wahrscheinlich schon eine Möglichkeit, dass sie da dabei ist. Ich habe damals aber gesagt, ja gut, wer Vierter im WM-Zeitfahren wird, der hat da bestimmt fast einen Platz sicher. Ich denke jetzt mit dem deutschen Zeitfahrmeistertitel im Gepäck führt da gar kein Weg mehr dran vorbei.
Nein, absolut nicht, nein.
Und dann redet man nicht mehr über eine deutsche Meisterschaft, sondern vielleicht in dem Team dann ja wirklich wieder über eine Zeitfahrwelt oder über eine Weltmeisterschaft dann in Mannschaftszeitfahren, Weltmeistertitel.
Da geht auch kein Weg dran vorbei, denke ich. Also, weißt du, dafür sind die einfach zu stark.
Also hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, muss ich sagen. Ja, bei einem Fahrer, bei dem es mich auch positiv, also wirklich absolut positiv überrascht hat, war Lennart Kemner, Zeitfahrmeister Deutschland, U23. Überragend, muss ich echt sagen. Bei der Bayern-Rundfahrt hatte ich ja zweimal die Möglichkeit, kurz mich mit ihm so zu unterhalten. Und da war beim zweiten Interview dann schon so ein bisschen auch der Ausblick Richtung diese U23 deutsche Zeitfahrmeisterschaft. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, und dann so Zeitfahrmeisterschaft Top 3. Und da hat er gemeint, ja, Top 3, das wäre schon sowas, das wäre klasse, wenn er das schaffen würde.
Ich kann mir dein breites Grinsen vorstellen, als du gesehen hast, dass er gewonnen hat.
Ja, das war absolut, also wirklich absolut unerwartet. Also Nils Pollitt war bei der Bayern-Rundfahrt dann doch noch eine halbe Minute besser oder schneller. Und Nils Pollitt ist auch, ja, was die körperliche Konstitution angeht, doch auch schon ein Stück weit reifer als Lennart Kemner. Also wesentlich muskulöser, größer, kräftiger. Kemner ist eher, ja, ein bisschen schmächtiger, also nicht wirklich so breit, kommt fast so ein bisschen, teilweise noch so ein bisschen bübchenhaft rüber. Umso erstaunlicher, dass er da wirklich so diese absolute Klasse dann auch im Zeitfahren da unter Beweis stellt. Und mit 18 Jahren bei der U23 deutscher Meister, das ist auf jeden Fall ein Wort. Also den positiven Eindruck, den ich bei der Bayern-Rundfahrt von ihm gewonnen hat, der hat sich da jetzt wirklich zementiert. Und also aus meiner Sicht ist Lennart Kemner so das größte deutsche Radsporttalent, das wir aktuell haben.
Und wie du es eben beschrieben hast, ich meine mich auch erinnern zu können, dass du zu mir mal meintest, also er ist jetzt eigentlich nicht so der klassische Zeitfahrer, sondern das ist auch jemand, der, man muss, aber kurzer Einschub, man kann von einem Fahrer, der jetzt in diesem Entwicklungsstadium ist, noch nicht sagen, was da später mal draus wird. Also dafür können noch viel zu viele Sachen passieren und das hat man leider oder auch Gott sei Dank oft genug gesehen, dass da noch Veränderungen eintreten. Aber vom Typ her ist es ja auch eher jemand, der ja eher in Richtung Rundfahrer dann gehen würde oder zumindest jemand, der von der Statur her die Anlagen dazu hätte.
Ja, in der Bundesliga oder in Radsport-Bundesliga fährt er da auf vielfältigstem Terrain da wirklich mit vorne mit. Ich denke auch ein super Zeitfahrer, aber muss jetzt nicht immer nur das Zeitfahren sein. Also selbst ein Toni Martin hat ja in der Anfangsphase seiner Karriere auch das eine oder andere gute Ergebnis bei Rundfahrten mit dabei. Hat sich dann zum reinen Rundfahrer so ein bisschen, zum reinen Zeitfahrer fast sogar ein bisschen so dann weiterentwickelt. Bei Kemner, ja, muss man sicherlich noch abwarten. Mit 18 Jahren ist er noch sehr jung, kann man sicherlich noch so 2-3 Jahre auf jeden Fall mal warten, in welche Richtung es geht. Aber im Straßenrennen bei den deutschen Meisterschaften, bei dem er dann auch am Start war, bei der Elite, war er wieder top dabei, war 12. Also ist in einer Gruppe angekommen mit Linus Gerdemann, Stefan Schumacher, Björn Thurau und Paul Voss, ist angekommen vor John Degenkolb, vor André Greipel,
vor Marcel Kittel, der ausgestiegen ist,
vor Simon Geschke und 13 Sekunden hinterm Sieger. Hey, also das war Wahnsinn, top.
Ja,
Platzierung, wirklich top. Also wenn da jetzt wirklich einer vorne mitfährt, der dann vielleicht mal auch so 22 ist oder mal 21, da ist man dann doch in der Entwicklung schon einiges weiter. Aber mit 18 Jahren in der ersten U23, so, da zumindest nach 200 Kilometern überhaupt schon mithalten zu können. Und es war jetzt ja nicht der einfachste deutsche Meisterschaftskurs der letzten Jahre. Muss man echt sagen. Also da, ich gehe schon davon aus, dass der Weg über kurz oder lang in die Pro-Tour führt. Und jetzt hat man die letzten Jahre einmal häufiger mal den Namen Silvio Herklotz auch gehört. Auch ein Top-Fahrer. Aber wenn man sich dann überlegt, Silvio Herklotz, jetzt dann so 21, kommt jetzt langsam so in den Bereich, wo er dann fast auch mal so den Sprung wagen muss in ein anderes Team oder in eine bessere Mannschaft, wenn es jetzt beim Team Stölder nicht vorangeht. Aber so ein Kemner, der, also viel fehlt da nicht, wenn er ihn nicht sogar schon fast hat, den Herr Klotz.
Und es beweist doch mal wieder dein Wissen oder deine Gabe. Du hast ja damit bei der Bayern-Rundfahrt auch schon direkt gesagt, das wird mal einer. Ne? Und davor ziehe ich auch immer meinen Hut. Toni Martin, Zeitfahrsieg, war jetzt keine große Überraschung, um mal ehrlich zu sein. Ne? Ich hätte mal, man hätte eigentlich vorher mal bei Bet and Win gucken müssen, wie die Quoten standen auf einen Sieg bei den deutschen Meisterschaften für Toni Martin. Also kann man eigentlich so stehen lassen und direkt weitergehen.
Ja, wobei man sollte vielleicht doch noch kurz ein Wort verlieren.
Immer,
also, überragend war das Zeitfahren nicht. Also er hat da schon seinen Sieg geholt, den man auch von ihm, mag jetzt mal sagen, erwartet hat, aber über eine Distanz von, ich meine, 45 Kilometer oder 2 Minuten auf Nikias Arndt, der jetzt nicht der weltbeste Zeitfahrer ist. also da hat man schon mal bessere Leistungen gesehen. Und jetzt ist das große Ziel ja auch das gelbe Trikot nach dem ersten Zeitfahren bei der Tour, dann nach der Auftaktetappe. Mit der Verfassung wird es schwer. Also da muss er noch was draufpacken bis zum Start.
Aber ich glaube, das ist auch möglich. Also man weiß ja auch nicht, ganz ehrlich, man müsste dann mal schauen, wie er wirklich gefahren ist. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass auf den Arndt die 2 Minuten 10, die er rausgefahren hat, dass er das auch mit 90% geschafft hat. Ne? Ist halt die Frage, ob er das als gute Trainingsfahrt genommen hat oder ob er da einfach nochmal wirklich Vollgas gefahren ist. Ein Stundenmittel sehe ich gerade von über 51 km/h. Er hat schon den Zuschauern gewunken, bevor die Ziellinie überquert hat und so. Also ich denke mal, er wird sich da nicht die komplette Zeit hundertprozentig ausbelastet haben. Ne? Und wer weiß, was da sonst rausgekommen wäre. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt so als größten Gradmesser sehen. Ich habe im Interview heute noch gelesen, wo er wirklich gesagt hat, dass er auf diesen einen Tag das ganze Jahr über seit der Bekanntgabe hinfiebert. Und vielleicht machen wir das noch in der Vorschau zur Tour, aber ich glaube, der ist bestens gewappnet. Da bin ich echt ganz guter Dinge.
Ich habe es jetzt nicht gesehen. Klar, bei der deutschen Meisterschaft, es ist nicht die ganz große Konkurrenz einfach da, ne? Zeitfahrtechnisch. Wenn schon so ein Sprinter quasi Zweiter wird, ja, dafür könnte es in der Zukunft wirklich wieder ein bisschen besser aussehen, wenn da jetzt Pollitt dann danach rückt, wenn Kemner nachrückt. Ja, und wenige haben, also es waren wenige Profis dabei, die Zwischenzeiten von Kemner überhaupt geschlagen haben.
Also positiv blickt mir dann die Zukunft. Damen, ich habe das Damenrennen nur so ein bisschen nebenher am Ticker verfolgt. Zwei Trixie Wolrack und ich glaube Judith Arndt waren es ausgerissen, haben das dann zu zweit untereinander ausgemacht.
Judith Arndt fährt noch, nein, Judith Arndt ist.
Nee, wer war das denn? Mit wem ist denn die Trixie ausgerissen?
Nee, eher näher unbekannte Fahrerin, also aus einem anderen Team und dritter ist dann dieser Brennauer geworden, wenn ich mich nicht sehr irre.
Aber ich kannte den Namen der anderen, mit der die ausgerüstet ist. Und wenn das schon der Fall ist, das will ja einiges heißen.
Sag doch, wie sie heißt, wenn du ihn kennst.
Ja, ich hab's ja vergessen. Du weißt doch, ich bin alt. Warte, die Entscheidung wäre...
Lichtenberg.
Ja, genau.
Ja, kennt man, aber war das nicht mal Claudia Häusler?
Das kann gut sein.
Oder ich, keine Ahnung, vielleicht begebe ich mich da jetzt auch absolut aufs Glatteis.
Ja, aber das ist ja unser stetig Brot. Also das ist jetzt auch nichts Neues. Nee, das kann gut sein. Claudia Lichtenberg, Namensänderung, Häusler, genau.
Ja, also gut, ja. Claudia Häusler, dann vielleicht für mich noch eher so ein Begriff wie Claudia Lichtenberg. Also kennt man, klar, Trixie Borg hat da den Sieg eingefahren und dieser Brenner dann wirklich im Sprint der Verfolgergruppe sozusagen.
Genau, das U23-Rennen der Damen findet übrigens noch statt. Also das hat bis jetzt noch gar nicht stattgefunden, was ich auch ein bisschen skurril fand, aber es wird irgendwelche Gründe dafür geben. Straßenrennen Herren, irgendwie komisch. Also ich habe es auch nur am Ticker verfolgt und dann so ein paar Live-Bilder hinterher gesehen. Es war ein sehr abwechslungsreiches Rennen. Also es hat sich relativ zu Beginn eine große Gruppe gebildet und Fahrer wieder aufgeschlossen. Hinterher sah Christian Knees, er war ein bisschen zu aggressiv rangegangen. Linus Gerdemann sagt, es gab da eine Privatfehde zwischen Degenkolb und Greipel, was ich mir irgendwie auch so gar nicht richtig vorstellen kann. Und am Ende war dann relativ überraschend Emanuel Buchmann, der lachende Erste.
Ja, muss man sagen, echt, Buchmann, die ganze Saison schon eher unauffällig, aber auch unauffällig echt gut. Also, der ist jetzt einige mehr Etappenrennen gefahren und war da nie wirklich schlecht. Auch bei der Dufni ist er, glaube ich, wieder so 30. geworden, ist jetzt sein erstes Profijahr mit, ja, ist aktuell noch 22, wird Ende des Jahres 23, also jetzt doch dann auch schon ein bisschen älter dafür, dass es ein erstes Profijahr gibt, ist der ein oder andere in vergangenen Zeiten ist da ein bisschen früher eingestiegen in die Profiszene, aber dennoch wirklich stetige Verbesserung bei der Dauphiné schon richtig gut gewesen. Letztes Jahr auch schon ein bisschen angedeutet, dass da was geht beim U23-WM-Rennen in Ponferrada, ist er schon sehr aktiv gefahren in einer Ausreißergruppe. Und ist ja auch letztes Jahr bei der Tour de l'Avenir, ich meine, 7. oder 6. geworden. Also das Rennen, das ja auch so ein bisschen als Gradmesser gilt für spätere ja Gesamtklassements-Aspiranten, wobei da natürlich auch die Entwicklung noch in die verschiedensten Richtungen weitergehen. Aber ja, schöne Sache. Und ich denke, also ich habe das Rennen zwar jetzt nicht live gesehen und auch keine Zusammenfassung gesehen, aber ich denke, was das ganze Rennen belebt, ist einfach, dass es nicht wie früher vielleicht so diese eins, zwei Teams gibt, die da jetzt mit einer Vielzahl an Fahrern, vielleicht mit 15 Fahrern am Start stehen und das Rennen dann einfach tot fahren, sondern du hast dann halt dein Team Giant Alpecin, das vielleicht mit 5 Fahrern da mitfährt. Du hast dein Team Bora, das da vielleicht mit deinen 6 Fahrern oder so am Start ist. Dann hast du vielleicht BMC mit Zabel und Burkhardt. Dann hast du dein Cult Energy Team mit Marga Wegmann und Gerdemann. Also viele kleinere Teams, die so einzelne Fahrer so dabei haben. Und sowas öffnet natürlich dann auch ein Rennen.
Absolut.
Also, und ich denke, das hat man dieses Jahr gesehen, zumindest wenn man das Ergebnis sich anschaut, da war wohl einiges los und ja, schön, dass ein Buchmann da, dass man vor allem auch schön, dass man das deutsche Meistertrikot dann bei der Tour de France sehen kann. Also das.
Genau, also ich gebe dir vollkommen recht, dass dass es nicht mehr so auf zwei Schultern verteilt ist oder wie es in anderen Ländern ist, dass manchmal sogar nur ein Team irgendwie, wo es ein Profiteam gibt und das dann mit Abstand alles andere überragt. Und das im Prinzip im Team, ich sag mal Sky oder wollen wir nachher,
Movistar kannst du auch
ich
nennen.
wollte nicht diesen Namen jetzt schon erwähnen, aber ne, das wäre natürlich auch das andere Paradebeispiel, wo die sich abends an der Bar vorher überlegen können, wer am nächsten Tag der Meister wird. Ne, also das ist, finde ich, in Deutschland eine sehr, sehr schöne und bereichernde Geschichte. Italien zum Beispiel ist ja auch ähnlich, ne, wo ja auch die Karten immer sehr, sehr breit gefächert gespielt werden müssen, um dieses
Ja.
schöne Bild zu malen.
Frankreich ist auch so ein Beispiel.
Genau. Und das finde ich ganz angenehm und bereichert auch so eine deutsche Meisterschaft im Vergleich zu, wie du schon sagst, alten Telekom, Milram oder Gerold Steiner Zeiten. Ja, Emanuel Buchmann, herzlichen Glückwunsch. Greipel war wohl nicht wirklich glücklich, aber 2 Jahre hintereinander hat das getragen. Degenkolb, da wird mit Sicherheit sich auch noch die eine oder andere Möglichkeit geben. Ist natürlich auch schwierig, wenn zwei so Fahrer wirklich, ne, denen hilft ja auch keiner. Ja, also Greipel mit Sieberg wahrscheinlich mit dabei, ansonsten keine großen Helfer. Degenkolb wahrscheinlich schon ein paar Leute mehr, aber ne, mit nur einem Helfer ist es halt auch schwierig, dann so wieder zuzufahren, wenn kein anderes Team hilft und man sich gegenseitig dann auch nicht helfen möchte. Ist keine einfache Situation.
Absolut klar.
Und dann gehen wir mal weiter und beschäftigen uns jetzt ein bisschen mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger den Vorbereitungsrennen zur Tour, damit wir in der nächsten Sendung uns damit gar nicht mehr beschäftigen müssen, sondern uns dann nur noch der Tour widmen können. Und da natürlich ganz herausragend und dein großer Besuch bei der Dauphiné du Libéré. Wie war es denn? So, wenn du es in einem Satz zusammenfassen dürftest.
Oh, ja, wenn man nur einen Satz hat, dann muss man sich ja umso mehr Gedanken machen, was man in diesen Satz reinpackt. Von daher ist das jetzt schon gar nicht mehr so einfach. Ich würde mal sagen, wenn ich es mit einem Wort beschreiben dürfte, würde ich sagen anders.
Anders. Wie war denn der Urlaub so grundsätzlich ganz? Also so, du warst ja nicht nur zum Radfahren gucken da, aber ansonsten, hast du einen schönen Urlaub? Mal so gefragt.
Ja, auf jeden Fall. Also ist jetzt nicht so schön losgegangen, weil wir uns die erste Nacht auf dem Flughafen so ein bisschen um die Ohren schlagen mussten.
Okay.
Aber ansonsten, ja, vom Wetter her kann man echt nichts sagen. War echt top. Teilweise sogar ein bisschen zu heiß. Mit den Hotels hatten wir für französische Verhältnisse echt einigermaßen Glück. Zum einen, wir hatten ja vorher keine Hotels gebucht oder keine Zimmer. Wir kamen eigentlich in jedem Hotel unter, dass wir uns so im Vorfeld so ein bisschen so oder an dem Tag noch ein bisschen ausgeguckt hatten. Also waren jetzt nie so in der Bredouille, ja, wo kommen wir jetzt unbedingt unter? Wir haben bis jetzt noch nichts gefunden oder so. Das hat echt immer super geklappt. Ja, dann waren wir doch in der Gegend unterwegs, wo dann teilweise der Wintersport eher so dominiert. Aber dann halt jetzt auch jetzt im Sommer ein bisschen, also nicht komplett, aber eher tote Hose, das hat einem so ein bisschen so einen anderen Blick auf, ja, auf das Ganze geben lassen, als wenn man jetzt wirklich in der Hochsaison vor Ort ist und da wirklich ein Skilift neben dem nächsten da aufgebaut ist und Halligalli ist, also war doch dann ganz schön auch ein bisschen ruhig, war auch okay und schön so. Ja, der Urlaub hat an sich, hat das schon gepasst. War, was vielleicht nicht ganz so schön war, aber das hat jetzt nichts direkt mit dem Urlaub zu tun, also kam dann auch in dem Ort vorbei, in dem das Flugzeug da abgestürzt ist in der Nähe von
Okay.
hier. Ja, und wenn man jetzt halt weiß, okay, man war da selbst so 2, 3 Tage in Lyon, oder 2 waren es, und dann wird jetzt das so 2 Wochen, nachdem man dort war, dann gibt es da auch noch so einen IS-Anschlag. Da macht man sich manchmal schon so Gedanken und denkt, okay, gut, da hat man eigentlich ganz schön Glück gehabt.
Ja, aber uneingeschränkt. Also, das muss man auch einfach mal sich dann immer wieder vor Augen führen, ne? Also mir ist das auch selber mal passiert, dass ich sozusagen in einer Situation war, wo ich irgendwie 30 Sekunden früher an einem Ort gewesen wäre wenn ich 30 Sekunden schon weitergegangen wäre, wäre ich halt draufgegangen und nicht die Person, die da auf dem Zebrastreifen 30 Sekunden oder 5 Meter neben mir gegangen ist. Und das echt, da muss man echt immer mal so ein bisschen sich erden, das erdet sehr, finde ich.
Ja, ansonsten, was ich vielleicht noch allgemein sagen kann, ich hatte ja schon im Vorfeld echt ein paar böse Vorahnungen, gerade was als Deutscher oder international, der jetzt eher mit Englisch unterwegs ist im Ausland als jetzt mit Französisch. Ich hatte jetzt zwar in der Schule mal ein paar Jahre Französisch, aber wirklich mich danach nie mehr damit beschäftigt und auch keinerlei Interesse. Also so ein paar Radsportbegriffe schnappt man da schon auf, ne? Aber jetzt nicht so, dass man Französisch unbedingt sprechen kann, will oder ja, egal. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich im Vorfeld schon ein bisschen so die Befürchtung, ja, man hört immer mal wieder, ja, die Franzosen, die weigern sich dann, Englisch zu sprechen, selbst wenn sie es können, weil sie halt Französisch für die weltschönste Sprache oder weltbeste Sprache halten. Aber uneingeschränkt eigentlich fast jeden, den wir gefragt haben, der hat gern auf Englisch geantwortet, auch wenn sie es vielleicht manchmal nicht ganz so gut konnten. Also vor allem die Leute, die in der Gastronomie oder in der Hotellerie gearbeitet haben, die konnten teilweise sogar ein richtig gutes Englisch. Ne? Klar hörst du immer, dass da der französische Hintergrund oder der Slang da so ein bisschen mitschwingt. Aber doch hat mich wirklich positiv überrascht. Und auch wenn man ab und zu mal über Frankreich auch mal ein paar negative Worte los wird, sollte man dennoch vielleicht auch mal das Positive erwähnen. Und das hat mich wirklich positiv überrascht.
Mhm. Ja, das teile ich so, die Einschätzung aus unserem Frankreich-Urlaub von vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder so. Ich habe jetzt das Glück, dass meine Frau sehr, sehr, sehr gut Französisch spricht und deswegen bin ich dann jegliche Organisation, kann ich auch an sie übergeben. Das macht es natürlich auch angenehm. Ja, also einen schönen Urlaub gehabt und schöne Sachen bei der Dauphiné gesehen. Uns hat man nicht akkreditiert, vielleicht das auch nochmal kurz so als Anmerkung. Es werden wohl bei den Veranstaltungen der ASO nur hauptberufliche Journalisten akkreditiert. Wie das auch immer entschieden wird und man muss halt so einen Presseausweis vorlegen, den wir nicht haben. Den kriegt man nämlich dann entweder nur, indem man viel Geld bezahlt oder indem man irgendwo von jemandem attestiert bekommt, dass man für ihn berichtet und dass von irgendeinem Journalistenverband dann einen Presseausweis bekommt. Wenn ihr noch eine andere Möglichkeit seht, wie wir einen Presseausweis für den Chris mal für solche Veranstaltungen bekommen oder generell, dann sagt uns gerne Bescheid. Wir berichten gerne für euch, wenn ihr uns dafür einen Presseausweis geben könnt. Aber so hatten wir keinen Presseausweis. Hat's das viel schwerer gemacht für dich vor Ort?
Ja und nein. Also ich muss sagen, die Dauphiné ist ja dann doch ein bisschen größeres Rennen als jetzt die Bayern-Rundfahrt. Na, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das schönere Rennen ist, weil das ist mit Sicherheit die Bayern-Rundfahrt. Das ist auch das familiäre Rennen. Dauphiné ist natürlich World Tour und dann halt doch einiges aufgebauschter. Jetzt gerade so im Startbereich, wenn die Fahrer da zur Einschreibung fahren, macht es eigentlich keinen Unterschied, ob man jetzt akkreditiert ist oder nicht, weil du hast halt eine ganz andere Qualität Fahrer am Start. Das meine ich jetzt nicht abwertend, aber da hast du fast nur World Tour Teams am Start und bei den World Tour Teams sind dann die Fahrer am Start, die dann wahrscheinlich größtenteils auch die Tour fahren. Mhm. Das heißt, bei der Bayern-Rundfahrt, wenn du da so ein Team Stölting hast oder auch teilweise auch World Tour Teams, hast du da vielleicht nicht immer so die erste Garde da am Start. Das heißt, jeder von denen ist auch bereit, dir mal so ein Interview auch mal so im Vorbeifahren einfach zu geben. Mhm. Jetzt so bei der Dauphiné, da hast du dann schon Fahrer, die so ein ganz anderes Standing haben, die du auch nicht einfach so anquatschen kannst und die halt auch gar keinen Bock wirklich haben, so viele Interviews zu geben. Also ein Thomas Vöckler, der ist ja teilweise grießcremig da einfach durch die Massen durchgefahren und ja, dass er nicht noch geschlagen hat, hat gerade noch gefehlt, meine ich. Ja, also der hatte da halt einfach gar keinen Bock drauf. Kann man vielleicht auch verstehen, weil der jetzt in Frankreich ist er halt ein Volksheld und da will halt jeder was von ihm, ne?
Okay.
Also sagen wir mal so, im Startbereich gab es, wenn die Fahrer dazu bereit waren, genauso die Möglichkeit, wie es jetzt bei der Bayern-Rundfahrt gab. Klar, ohne Akkreditierung konnte ich jetzt natürlich nicht bis ans Einschreibepodest. Das heißt, ich hatte wirklich nur kurz Zeit, entweder wenn sie aus dem Bus rausgekommen sind oder wenn sie an mir vorbeigefahren sind, da mal kurz zu fragen, hey, klappt das, hast du kurz Zeit? Bei der Bayern-Rundfahrt konnte ich mich jetzt einfach neben das Podest stellen, warten, bis sie von der Einschreibung wieder runterkamen und hatte sie direkt da. Und das war eigentlich so die ideale Möglichkeit, ein kurzes Interview zu führen. Die Möglichkeit hatte ich da jetzt nicht, aber habe ich jetzt auch Verständnis für. Bei der Bayern-Rundfahrt standen da unten vielleicht zwei, drei Leute mit mir zusammen, dann vielleicht noch ein paar, die Fotos gemacht haben, aber die wollten ja nicht das gleiche wie ich. Bei der Dauphiné, wenn jetzt das zulässt, was ich da jetzt bei der Bayern-Rundfahrt gemacht habe, hast du da vielleicht 20 stehen. Dann ist es auch wieder nicht so schön. Wo man es natürlich am meisten gemerkt hat, dass man keine Akkreditierung hat, war natürlich dann im Ziel. Also da bist du nicht mehr rangekommen. Also da sind die Fahrer weggegangen und dann, gut, hast du noch die Möglichkeit gehabt, vielleicht zum Ausfahren zu gehen. Aber jetzt so Zielbereich, Siegerinterviews und was, gut, das geht dann halt einfach nicht. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein, weil es nicht immer so die Fahrer gewonnen haben, mit denen ich mich auch hätte austauschen können. Muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber ja, also ich habe bewusst ja, jetzt auch nicht wirklich alles so den Interviews untergeordnet. Deshalb habe ich auch wirklich nur ganz, ganz wenige gemacht, weil ich als Fan vor Ort war. Ich hatte da jetzt keine wirkliche Aufgabe und ich hatte ja auch mehr zu tun, als da jetzt wirklich im Urlaub, als da jetzt wirklich den Fahrern hinterher zu rennen. Muss ich jetzt auch einfach mal so sagen.
Ne, absolut, klar. Jeder von uns braucht mal so einen Urlaub und man muss ja auch mal, wie ich finde, dazu sagen dann, dass wir auch alle, also dass du nicht alleine in den Urlaub gefahren bist und ich, als wir die Fotos da zum Beispiel mal gemacht haben im Urlaub, ich war auch nicht alleine unterwegs. Man fährt jetzt zweit im Urlaub, ne? Und dann kann man sich auch nur gewisse Zeiten und Freiräume freischaufeln und da müssen wir unseren Partnerinnen ja auch immer danken, dass die das
Ich
mitmachen.
kann sowieso sehr dankbar sein, weil wir am Ende mehr Radsport wirklich mitbekommen haben, als eigentlich ausgemacht war. Von daher
Ja, das ändert dann.
ganz, 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 ganz großes Danke an meine bessere Hälfte, ohne die das jetzt auch wirklich so in der Form gar nicht möglich gewesen wäre.
Hab ich das eigentlich geschrieben, dass ich, während ihr in Frankreich wart, geträumt habe davon, dass der Markus und ich auf deiner Hochzeit sind?
Ja, ab und zu hat man Albträume, ne? Also.
Wieso soll das ein Albtraum sein, wenn der Markus und ich bei dir an der Hochzeit sind? Und für wen ist das der Albtraum? Für dich, für den Markus oder für mich?
Ich glaube, für euch.
Ich dachte, du sagst jetzt für deine Frau oder Freundin.
Naja, für die wäre das ja
Für dich ist das der größte Albtraum.
das wäre das Lebensziel, du.
Das habe ich echt geträumt. Und ich dachte auch schon, du kommst irgendwie zurück und sagst, ich habe einen Antrag gemacht. Naja, wurscht, das geht jetzt aber
Was?
zu tief in
Naja.
die Materie. Lass uns mal dann einfach die Dauphiné so von hinten aufzäumen und so Etappe für Etappe von vorne nach hinten durchgehen. Oder du musst mir jetzt natürlich ein bisschen, nimm du das Heft in die Hand und sag mir, was wichtig ist, was interessant war und worüber du reden möchtest einfach. Sollen wir mit Etappe 1 einfach anfangen?
Können wir gern machen. Also Etappe 1 weiß ich jetzt nicht ganz so viel, weil da war ich jetzt gar nicht vor Ort. Also
Ach so, dann pass auf, dann mache ich die Etappen einfach nur in Kurzform, wo du nicht vor Ort warst und du sagst dann einfach, hier erzähle ich mehr. Erste Etappe, wenn ich mir das Klassement angucke, wird es mit einer sicher grenzender Wahrscheinlichkeit eine Sprint-Etappe gewesen sein. Ich glaube, er heißt Peter Kenneth, britischer Meister des letzten Jahres und ich meine auch wieder dieses Jahr geworden.
richtig, genau. Also der hat sich kurz vorm Ziel nochmal abgesetzt.
Dort Team Sky.
Richtig. Und hat es dann auch ins Ziel gebracht, das Ding. Gelbes Trikot, ja. Mit Ziel in Albertville.
Bossenhagen, Dritter. Also als ich das gelesen habe, habe ich mich zumindest gefreut und dachte auch, ach, wie schön, von dem hört man auch mal wieder was Schönes.
Genau, ja gut, er hat irgendeine Rundfahrt hat er im Vorfeld Tour de Flandern, hat er ja, glaube ich, gewonnen.
Er ist jetzt auch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, wieder norwegischer Meister im Zeitfahren und im Straßenrennen geworden.
Richtig, ja.
Ey, ich trumpf hier mit Wissen auf, merkst du das so ein bisschen?
Ja, hast du gut auswendig gelernt. Hast zurzeit anscheinend viel Zeit.
Danke, dass du diese Vorlage so genutzt hast, wie ich sie dir vorhin gelegt habe. Sehr, sehr schön. Ja, also damit dann natürlich auch direkt Overall-Klassement Peter Kennel vor Marolo von Team Lampre und Boss und Hagen. Etappe Nummer 12. Zweite Etappe, auch wieder eine Sprintankunft.
Genau, und das da ging dann quasi so ein bisschen so die Rundfahrt für mich los. Bourget du Lac. Eigentlich so ein ganz nettes Städtchen direkt an dem See gelegen, ist gar nicht mal so klein, ist in der Nähe von oh, muss aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, ich meine von Chambéry. Kann jetzt aber auch komplett daneben liegen. Auf jeden Fall sind wir da dann am Abend vor der Etappe hin und hatten da echt mega Glück, weil wir sind da so am See entlang gelaufen und an der Seepromenade war dann auch der Start der ersten oder der zweiten Etappe und sind da so entlang gelaufen. Und haben gedacht, ja gut, jetzt fragen wir einfach mal in so einem kleinen Hotel, direkt am See gelegen, gefühlt 200 Meter weg vom Start, ob die noch Zimmer frei haben. Die hatten Zimmer frei und da war das natürlich die Top-Ausgangsposition. Wir hatten einen Balkon mit Seeblick,
Ah.
also richtig schön. Und dann, ja, erste Etappe habe ich mir gedacht, ja gut, das machst du da jetzt keine Interviews, einfach so ein bisschen mal so den Flair so ein bisschen genießen. Und das ist natürlich schon ein tolles Gefühl. Da fährt dann so ein Valverde an dir vorbei, ein Rodriguez, ein Nibali, ein Chris Froome kommen vorbeigefahren. Also das sind dann halt nicht nur einzelne Fahrer, sondern weißt du, da denkst du ja halt, boah, jetzt kommt der und jetzt kommt der auch noch. Boah, und klasse, und weißt du, und dann kommt halt ein Topfahrer nach dem nächsten. Ich habe am Anfang so ein bisschen die Möglichkeit genutzt, bin mal an den Bora-Bus gegangen, habe mich dann mit einem Teambetreuer mal so eine Viertelstunde unterhalten können. Also jetzt ohne da jetzt ein Interview zu machen, aber jetzt einfach mal so ganz nett mal so ein bisschen plaudern. Das war richtig, richtig nett. Bin dann auch mal noch zum Cannondale-Garmin-Bus, hab da mal gewartet und dann kam Ramunas Navadauskas raus, den war ja auch schon, oder den ich von der Bayern-Rundfahrt kenne. Der hat mich dann auch gleich erkannt, hat mir dann die Hand gegeben, dann haben wir uns noch so
Ach,
zwei,
das, da kommen mir fast die Tränen.
haben uns dann noch so 2, 3 Minuten unterhalten.
Ist er nicht auch irgendwie Meister geworden am Wochenende?
Litauischer Meister im Zeitfahren, ja, genau.
Wieder ein Beispiel dafür, mit Willem Hum Interview machen und du wirst erfolgreich.
Ja, wobei mit dem können wir nächstes Jahr nochmal ein Interview machen, dann wird er wahrscheinlich nochmal Zeitfahrmeister, weil die, es ist so, wie wenn wir jetzt ein Interview mit Toni Martin machen würden. Also ich glaube, da ist der Effekt vom Interview relativ gering.
Kurzer Einschub, hast du die Story gehört von dem Belarus, was ist Belarus? Weißrussland. In Weißrussland, Straßenrennen, Meisterschaften. Ich kenne die Konstellation nicht und das ist alles Hörensagen, was ich jetzt erzähle, aber ich fand die Geschichte so lustig, dass ich sie gerade mal hier einschiebe. Es scheint so zu sein, dass in irgendeinem Team, was es da gibt, das ist so eine Art, wie soll man sagen, der Besitzer ist auch gleichzeitig Fahrer des im Team. Ja, also der Besitzer fährt auch im Team. Irgendwie ein junger Typ anscheinend. So. Und dann hat jemand aus seinem Team gewonnen und nicht er. Was dazu führte, dass dem Typen, der gewonnen hat, also der jetzt gerade weißrussischer Meister geworden ist, hinter der Ziellinie sofort das Rad abgenommen hat und aus dem Team rausgeschmissen hat. Ist das nicht grotesk?
Ja, das ist.
Das ist so Tinkoff-Style
Ja,
irgendwie.
das wollte ich gerade sagen. Also, das würde da auch irgendwie passen. Wenn dann Tinkoff dann Contador rausschmeißen würde, weil Contador vor Tinkoff die Ziellinie in Alpe d'Huez überquert.
Ja, genau. Ich gucke gerade mal, ob ich den Namen noch finde. Ich fand es wirklich sehr, 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 sehr lustig. Entschuldigung, wenn ich dich da gerade unterbrochen habe, aber das war mir dann doch die Sache wert. Vielleicht kennst du den Fahrer sogar. Andrei
Ja, das ist bestimmt falsch ausgesprochen, aber ich kenne auch nicht so viele weißrussische Fahrer. Von daher, Kirienka ist mir da, glaube ich, noch der Einzige, der mir im Begriff ist, meine ich.
Naja, okay. Aber das
Sei es drum. Ja,
sagst du, genau.
mit dem Navadauskas habe ich mich da noch so 2, 3 Minuten unterhalten, bin da noch so ein bisschen weiter rumgeschlendert. Fand es da noch sehr nett und ich habe dann wirklich, habe das Rad fotografiert von Toni Martin. Da sind ja selbst die Rahmen so mit den, ich glaube, Startnummern oder zumindest mit den Namen versehen. Ja, aber gut, jetzt mit dem Toni Martin, wenn der schon mal da ist, musst du dich mal so unterhalten. Und hab gewartet, gewartet, gewartet. Und da standen halt so seine Teamkollegen rum. So ein Julien Alaphilippe, auch ein ganz, ganz netter Fahrer, hab mich nicht mit ihm unterhalten, also nicht mit ihm unterhalten, aber der war ganz, ganz offen für Fans, war auch 20 Minuten außerhalb vom Bus gestanden. Also wer da was wollte, ein Autogramm, Foto, war alles möglich. Nur Toni Martin kam und kam nicht aus dem Bus raus, bis ich da mal so 5 Minuten vor Start so einen Betreuer gefragt habe, fährt der noch mit? Also weißt du nicht, dass es dann so heißt, okay, der ist jetzt ausgestiegen. Ja, der ist noch im Bus. Und dann ist der wirklich so 2, 3 Minuten Vom Start ist er dann halt erst aus dem Bus raus, ist dann auch gleich zum Start gefahren.
Okay.
Ja, klar, jetzt könnte man jetzt denken, gut, ja, warum ist da jetzt der Hummel zu groß? Aber das kann ich mir ganz ehrlich nicht vorstellen, weil da fährt ein Nibali, der ist da ein paar Mal hin und her gefahren, da fährt ein Valverde ein paar Mal hin und her, ein Rodriguez fährt ein paar Mal hin und her, weißt du, und ja, und so ein Toni Martin würde ich jetzt nicht unbedingt in so eine Kategorie wie Nibali einordnen. Zeit, Weltmeister hin oder her. Auf jeden Fall, ja, hab da noch viel Glück gewünscht, hab dann gefragt, ja gut, was der Kleber auf dem Lenker noch zu bedeuten hat, das hat er mir zwar schön beantwortet, aber ja, war schon ein bisschen enttäuschend, möchte ich fast meinen. Also wäre da schon schöner gewesen, wenn er halt auch mal gesagt hätte, gut, deutscher Fan jetzt hier vor Ort. Weißt du,
ich weiß, was du meinst. Andererseits denke ich mir immer, ey, man steckt nicht drin, ne? Wer weiß, vielleicht hat der gerade irgendwie noch eine Stunde mit seinem Vater telefonieren müssen, weil irgendwie der Trecker kaputt ist. Oder weiß der Geier was, ne? Wo er überhaupt keinen Bock drauf hatte. Steckt immer, ich tue mich immer so schwer damit, aber dafür muss man andererseits aber auch Profi sein, das wegzustecken. Und dann zu sagen, ey, pass mal auf, hier ist extra, hier ist jemand aus Deutschland und da kann ich mir zumindest mal eine Minute, ja, man ja, weiß es nicht.
Zu dem Zeitpunkt ging es natürlich nicht mehr, weil wenn er, dann wäre er halt, hätte er den Start quasi verpasst. Hm. Er hat mir da nicht geantwortet. Oder na, ich muss immer aufpassen, weil ich so ein bisschen immer nett sage. Und nett heißt bei mir sowohl wie nett als auch nicht. Hm. Aber er hat mir da jetzt schon
freundlich, auch, er hat freundlich geantwortet.
Freundlich, ja. Ja, aber dafür, dass ich halt eine halbe Stunde quasi vorm Bus gewartet habe, war es dann doch ein bisschen enttäuschend, weil ich mir im Nachhinein gedacht habe, okay, gut, da hättest du deine Zeit besser irgendwo anders verbringen können. Vielleicht am Bora-Bus. Mhm. Ja, und dann, bei euch schreit nicht mehr die Katze. Ich glaube, das Kind hat jetzt den Platz der Katze eingenommen.
Ja, ein bisschen schon. Aber vielleicht prügeln die beiden sich auch gerade. Ne? Also, und das Kind wirkt die Katze. Wer weiß es so genau? Ich habe jetzt da keinen Einblick so genau. Kann sein, dass es gleich alles abbrechen muss, weil die Katze tot ist. Aber es scheint doch nicht die Katze zu sein. Nun gut, wir haben ja noch, hier gibt es ja noch eine zweite Kraft, die sich um das Kind kümmern kann im Moment.
Ja, auf jeden Fall ist Sieger dann Nasser Buhani und da hat man wirklich, also im Ziel war ich dann nicht, aber da hat man dann wirklich gemerkt, okay, der hat sich da jetzt wirklich richtig gefreut, weil der Kerl, der war bei der Bayern-Rundfahrt ja dermaßen angefressen, mit dem war wirklich nicht gut Kirschen essen.
Ich erinnere mich, dass du darüber sprachst. Genau. Also Sprintankunft Buhani und dann
Mannschaftszeitfahren.
Als dritte Etappe Mannschaftszeitfahren, BMC. Abgeschossen.
Ja, das Mannschaftszeitfahrweltmeister sind sie. Mhm. Ja, ganz gut. Astana hat sich sehr, sehr gut geschlagen. Also da kann man bei der Tour einiges auch erwarten im Mannschaftszeitfahren. Movistar auch wieder sehr stark. Quickstep vielleicht ein bisschen enttäuschend, Orica Greenwich auch wieder vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber worüber reden wir hier? Also im Endeffekt, die vorne sind, kommt man grob so vorne erwarten und ja, irgendeiner muss halt gewinnen und irgendeiner muss dann halt auch mal ein paar Plätze weiter hinten landen. Mhm.
Was ich da schon andeutete, finde ich gerade auch, fällt mir gerade in dem Zusammenhang an BMC. Ich habe jetzt nicht den genauen Überblick, mit welcher Truppe sie bei der Tour starten werden, aber Markus Burkhardt war nicht mit dabei und ist jetzt dann auch nicht für die Tour nominiert.
Ja, so ein bisschen dann doch, ja, vielleicht überraschend. Ne?
Ich war also, völlig überrascht,
als, ja. Als Leutnant war er doch immer ein sehr, sehr wichtiger Fahrer für Evans damals noch. Ne? Gut, jetzt ist Evans nicht mehr dabei, vielleicht ist da auch so ein bisschen... fehlt dann auch ein bisschen so der Anreiz, ihn mitzunehmen. Sky ist es vielleicht so, Bradley Wiggins, Christian Knees.
Das war hundertprozentig genau mein Gedanke auch gerade. Ja, so eine Duplizität der Ereignisse.
Vielleicht ist auch ein Sieberg bei Lotto nicht gesetzt, wenn Greipel nicht dabei ist. Also es gibt da so immer so diese Fahrer, wo man so als Kapitän vielleicht dann auch so ein Mitsprachrecht hat, wo man sagt, okay, wenn ich da starte, ich will dann schon den Fahrer oder die Fahrer da mit dabei haben.
Ja, so eine Verbindung. Was natürlich für denjenigen, für einen Sieberg, einen Knees, einen Burkhardt, es nicht ganz einfach macht, wenn der, in Anführungszeichen, Kapitän oder der entscheidende Fahrer, warum auch immer, nicht mit dabei ist, dass sie dann auch hinten runterfallen. Stage 4, vierte Etappe, wieder Buhani. Also diesmal hast du ihm offensichtlich mehr Glück gebracht.
Ja, und diesmal war ich sogar im Ziel, also in Sisteron, wer sich daran erinnern kann, das ist, Sisteron ist diese schöne Stadt mit diesem Kloster auf dem Berg. Da haben wir dann, das war dann, ja, glücklich. Also da habe ich gut verhandelt, meine Freundin und ich sind da noch hingefahren und war auch echt schön da vor Ort. Und das einzige Problem war, es hat, als wir da angekommen sind, war das Wetter nicht ganz so gut, dann hat es ein bisschen geregnet und ja, so eine halbe Stunde vom Ziel hat es dann angefangen, so richtig zu donnern. Und was ich bei der Dauphiné gut im Vergleich zur Bayernroute halt wirklich positiv erwähnen will, wenn man im Ziel wartet, hat man einen riesen Bildschirm, auf dem man den Rennverlauf verfolgen kann. Das ist halt ein Vorteil, wenn es halt Live-Aufnahmen oder Live-Bilder gibt. Musste man halt immer genau, okay, gut, jetzt ist es noch so und so weit. Das und das passiert, also das macht es für die Fans im Ziel deutlich einfacher. Ja, Toni Martin hat es da sogar auf der Etappe so 3 Kilometer vom Ziel mal kurz probiert. Ist leider nicht ganz weggekommen und am Ende dann wieder Buhani mit dem Donner ins Ziel. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich diesen Buhani eigentlich gar nicht so mag seit der Bayern-Rundfahrt. Wirkt auf mich eher so ein bisschen unsympathisch, aber mein Gott, das ist jetzt meine Meinung und vielleicht geht es jetzt Franzosen mit manchen einem deutschen Fahrer, den man vielleicht so nicht versteht oder vielleicht sich auch nicht in die Lage versetzen kann, ähnlich. Also. Mag sein, ja, ansonsten danach, es hat halt geregnet, die Fahrer sind danach relativ schnell in ihre Busse rein.
Verständlicherweise.
Also, Sisteron mit Sicherheit mal ein schöner Tagesausflug, also wer vielleicht da in der Gegend
Ja,
mal ist.
wir machen jetzt auch noch den
Kann man mal
TripAdvisor.
gerne hin, ja.
Krass.
Ja, die 2 vorherigen Tage, bei denen ich jetzt nicht beim Rennen war, vielleicht kann man das auch mal erwähnen, war
Natürlich.
ich in Bourg-d'Oison, also quasi am Fuß.
Buchstabier das bitte mal, weil dann kann ich es auch mal bei Google Maps mir mal gerade schnell aufrufen.
Bourg d Apostroph Oisans.
Was? Nochmal. Bourg.
Dann Leertaste,
Ja.
dann D, dann Apostroph oder ich weiß nicht, also so ein Strich oben.
Le Bourg de Orsans.
Bourg-d'Oison.
Na, dann doch nochmal. Bourg.
Wahrscheinlich wird es das schon gewesen sein. Auf jeden Fall, man spricht es natürlich im Französischen nicht so.
Ja, da gibt es aber mehrere. Das ist wahrscheinlich so wie Neustadt.
Moment.
Ja, weil
Ich schick's
das
dir.
klingt so, als wäre ich da auch gar nicht vor allzu gar nicht allzu langer
Ja,
Zeit.
das ist ja die Stadt am Fuß von Alpe d'Huez.
Ach so, ja, sag das doch.
Ja, wurde was. Sag ich ja.
Ja, genau. Dann wissen wir, wovon wir reden.
Ja, war eigentlich ganz nett. Also klar, der Radsporttourismus ist da jetzt im Sommer schon die führende Kraft. Wenn man jetzt mal wirklich den Wintersport jetzt mal nicht hat, dann muss man sich auch irgendwie anders die Brötchen verdienen. War eigentlich ganz nett. Wir waren in einem netten kleinen Hotelchen. Da waren auch immer mal wieder auch mal Deutsche, auf die man getroffen ist. Das war echt.
Seid ihr in der Alpe d'Huez hochgefahren mit dem Auto?
Mit dem Auto, ja. Also ich habe meine Freundin hochfahren lassen. Das hat sie auch sehr gut gemacht, aber sie war froh, als sie danach wieder unten war, weil ganz so einfach ist es da dann nicht hochzufahren, weil wir hatten dann ein ganz kleines Auto, das hat nicht wirklich gezogen. Dann hast du dann rechts und links die Radfahrer hinter dir, andere Autos, die dann auch schnell hoch wollen. Und ja, sagen wir mal so, ist es nicht so die einfachste Strecke, die man da mit dem Auto da jetzt hinter sich bringen
Die
will.
Aussicht ist natürlich während der Fahrt sehr, sehr schön. Wenn man oben ankommt, ist es aber im ersten Moment schon ein bisschen ernüchternd, obwohl man es ja weiß, ne, dass es einfach nur so eine Skistation ist.
Genau. Und es war nicht so schön. Also wir haben uns dann auch in Alpe d'Huez nicht wirklich aufgehalten. Wir sind dann nochmal so 2, 3 Kilometer weiter hochgefahren, da Rast gemacht und sind dann, da gibt es so zwei, drei kleine, so Bergseen. Da kommt man so eine schöne Wanderung, so 2, 3 Stunden machen. Und das, da haben wir echt tolle Bilder gemacht und war auch richtig, richtig schön.
Aber dieser Ort selber ist halt echt für den Eimer eigentlich. Ich finde halt, man weiß es vorher, ne? Es steht ja überall und man liest es immer und weiß es immer. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja mit dem Fahrrad dann hochgefahren. Als man oben ankam, war man schon so ein bisschen ernüchtert. Oder auch so die letzten Kilometer oder der letzte Kilometer, wenn man das schon so aus der Distanz sieht. Und dann denkt man so, das ist es jetzt, irgendwelche Lifte und so. Aber andererseits ist halt Radsportgeschichte dort geschrieben worden.
Absolut, klar. Und ja, dieses Jahr auch wieder Alpe d'Huez im Programm bei der Tour.
Ja.
Und von daher, gut, sind sie es jetzt nicht gefahren, aber ein Anstieg, den sie gefahren sind bei der Dauphiné und der dann auch bei der Tour ansteht, beziehungsweise sogar die ganze Etappe ist eigentlich deckungsgleich, war dann die fünfte Etappe von Digne-les-Bains nach Praloup. Also man hat jetzt im Vorfeld noch nicht wirklich ja, einschätzen können, wer ist da jetzt wirklich der Beste, zwischen wem entscheidet sich. Es waren davor eher, ja gut, Mannschaftsrennfahren oder so Sprint-Etappen. Da ging es dann wirklich um Sekunden und dann soll es wirklich um alles gehen. Und dann war so eine Etappe, wo ich dann auch sehr gespannt war, als wir dann so zumindest dann den Schlussanstieg dann auch mit dem Auto hochgefahren sind. Ja, wie schwierig ist das jetzt wirklich? Gibt es da Abstände? Der Berg davor, der Col d'Allor oder Col d'Allor, ist jetzt zwar nicht ganz so super steil, aber recht lang und auch die Abfahrt, da konnte man mal gespannt sein, was da so passiert. Und dann habe ich dann doch mal gedacht, gut, jetzt so beim Start wäre jetzt ja auch mal ganz interessant, mal so die Einschätzung der Fahrer ein Stück weit zu sehen. Ja, wen tippen sie jetzt so? Wer ist vorne oder wie fühlen sie sich? Auf was achten sie da vielleicht? Und ja, ein Fahrer, mit dem ich eigentlich die ganze Zeit jetzt mal ein Interview führen wollte, mal wieder, war Dominik Nertz. Mit dem hatte ich bei der Bayern-Rundfahrt gesprochen. Er sollte so ein bisschen so als Kapitän von Bora aufgebaut werden. Und er war dann nach dem Höhentrainingslager dann die Dauphiné quasi so die Generalprobe für die Tour de France.
Ja, dann hören wir uns das mal an. Die Tonqualität ist mittelmäßig, aber das ist einfach den Umständen da jetzt geschuldet. Ne?
Dominik Nerz heute Etappe Digne-les-Bains nach Braloux. Die gleiche Etappe steht bei der Tour de France dann wieder an in ein paar Wochen. Schaut man sich dann die Strecke ein bisschen genauer an?
Ja, sicherlich, ich meine, das ist ja nicht nur für die Organisatoren ein Test, sondern genauso auch für uns. Es ist natürlich gut, dass wir jetzt quasi die Möglichkeit haben, das vorab einfach schon mal zu sehen. Dann weiß man genauer, was da dann auf einen zukommt.
Auf was achtet man da denn genau? Also ich kann mir vorstellen, jetzt so am Schlussanstieg, da gibt man bei der Tour alles, was man noch irgendwie drin hat oder versucht, den schnellsten zu folgen. Gibt es da bestimmte Punkte, auf die man da speziell achtet bei so einer Strecke?
Also ich werde mir einfach die Anstiege genau versuchen einzuprägen. Und eben gerade die letzten zwei dann. Und ich sage jetzt mal, wenn es jetzt heute noch nicht perfekt laufen sollte, dass ich mir eben genau die Punkte dann merke, die jetzt vielleicht heute dann irgendwie in der Generalprobe daneben gegangen sind, dass er die dann eben bei der Tour nicht mehr macht.
Ihr seid jetzt hier mit einem starken Team vertreten, also es sieht schon fast so aus, als sei das das Tour-Team. Wenn man sich da jetzt vielleicht noch einen Sam Bennett dazu denkt, oder wie siehst du das? Könnte das die Truppe für die Tour sein?
Ja, sicherlich. Ich denke, das ist wie bei allen anderen Teams auch, dass die Mannschaft, die jetzt die Dauphiné bestreitet, auch zum großen Teil dann bei der Tour am Start stehen wird. Und ja, also ich.
Das, was war das?
Jetzt ist irgendwie das Ende. Was ist da passiert?
Das ist eine gute Frage. Da ist das Ende weg. Sehr, sehr kurios. Ach, das versuche ich jetzt einfach nochmal. Ah, das war jetzt der Martin. Das läuft ja heute wunderbar.
Zustände.
Okay, letzte Frage. Das rennt man
Ja,
natürlich.
ich schneide das dann am
Sind Sie
Ende.
zufrieden, Truppe für die Tour sein?
Ja, sicherlich. Ich denke, das ist wie bei allen anderen Teams auch,
So, jetzt hören wir nochmal rein.
dass die Mannschaft, die jetzt die Dauphiné bestreitet, auch zum großen Teil dann bei der Tour am Start stehen wird. Und ja, also ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung und ich würde auch wirklich gern mit der Mannschaft zur Tour anreisen. Wobei man dann einfach abwarten muss, auch je nachdem, wie die Gesundheitszustände sind und auch die Formzustände. Und
okay, letzte Frage. Das Rennen ist jetzt schon 4 Tage alt. Wer macht denn jetzt hier so den stärksten Eindruck? Hättest du jetzt so einen Favoriten? Auf wen muss man heute am ehesten aufpassen?
Ja gut, ich meine, das lässt sich jetzt momentan schwer sagen, weil es gab bis jetzt nicht wirklich groß die Möglichkeit, um jetzt da mal zu sehen, wer ist richtig gut drauf, wer nicht. Ich meine, ich denke, man muss sich einfach auf all Bekannten quasi konzentrieren und dann macht man auf jeden Fall erstmal nichts falsch.
Okay, dann wünschen wir dir, dass du dann bei den Altbekannten auch mithalten kannst und wünschen dir ganz, ganz viel Glück bei der weiteren Vorbereitung. Und dann noch vielleicht noch eine kleine Frage. Bei der deutschen Meisterschaft bist du da am Start in Bensheim?
Also ich habe es auf jeden Fall mal geplant.
Okay, dann auch viel Glück dafür. Dankeschön.
Super.
Erklärt zur Etappe.
Na. Okay, dann. Sehr schön gemacht, Chris.
Ja, also war auch mit das einfachste Interview, weil es auf Deutsch war. Und wenn man vielleicht jetzt mal zumindest was die Aussicht auf die Tourtruppe, den Blick ein bisschen da nach vorne lenkt. Also ein Großteil der Truppe, die da jetzt wirklich am Start war, ist ja dann auch bei der Tour dabei. Also Jan Bartha, Buchmann, Husarski, Nerz, Voss sind ja zumindest schon mal 5. Bennett, den ich auch angesprochen habe, Nummer 6. Mhm. Ein Fahrer, der jetzt bei der Dauphiné jetzt am Start war, den ich, wenn ich ehrlich bin, zu 100% im Tourteam erwartet hätte, war Björn Thurau. Also da hat es mich wirklich gewundert. Also ich dachte, okay, den nimmt man da jetzt auch mit.
Da waren sich doch alle sicher, ne?
Weil er eben so ein Fahrer ist, so à la so Jens Vogt, der dann auch mal so für ein bisschen Spektakel sorgt, jetzt vielleicht kein Fahrer, der jetzt bei der Tour da in die Top 20 reinfahren könnte, aber der vielleicht mal auf einzelnen Etappen da mal was probieren könnte und vielleicht auch mal die Möglichkeit hätte, vielleicht auch am Anfang der Runde hat, vielleicht mal ums Bergtrikot mal kurzzeitig mitzukämpfen. Also das fand ich dann so ein bisschen überraschend.
Ich glaube, das war für viele überraschend. Also Vater hatte schon eine Einladung auch bekommen zum Grand Départ in Utrecht, schon alles geplant und alles hin und her. Und dann auf einmal ist er nicht vorgesehen. Also würdest du sagen, hat es etwas mit der Leistung in dieser Saison bisher zu tun? Also das kann ich auch jetzt, will ich nicht irgendwie... Ja,
es ist natürlich jetzt auch schwierig, ne? Also in dem Team, klar, es gibt noch nicht diese ganz starken Strukturen. Im Endeffekt ist es so eine, vielleicht ja, kann man das Team vielleicht so in zwei Teile so ein bisschen teilen, vielleicht so ein bisschen so Sam Bennett und Sprintzug und dann vielleicht so ein bisschen ja, Gesamtklassement. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man eine gewisse Balance hält, aber gut, alles ist jetzt, das ist eigentlich auch alles nur Geschmarre, also man hat jetzt keinen Fahrer dabei, der Top 3 fahren kann. Man hat jetzt auch keinen Fahrer dabei, der Seriensieger wird, um den man das ganze Team da aufbauen müsste. Von daher wird das Team seine Gründe gehabt haben. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder die falsche, das wird man jetzt im Nachhinein sehen. Aber für mich war es auf jeden Fall überraschend.
Mhm. Ja, also wie gesagt, selbst ich war überrascht. Und wenn ich mir schon Gedanken gemacht habe, ob ein Fahrer mit dabei ist oder nicht, dann heißt das schon mal was.
Genau. Um gleich weiterzuführen oder ein bisschen da die verschiedenen Interviews vielleicht ein bisschen auch zu verknüpfen. Also Dominik Nerz hat gemeint, okay, gut, auch wenn jetzt vielleicht was jetzt nicht so klappt, dann klappt es vielleicht bei der Tour umso besser. Ich denke, das muss es auch, weil auf der Etappe hat er dann doch einige Minuten gefressen. Bester Fahrer vom Team Bora war übrigens an dem Tag Paul Voss. Mhm. Paul Voss kam dann direkt vor Emanuel Buchmann rein, also Buchmann auch bei der Dauphiné, ich glaube, er ist auf der Etappe irgendwie so 25. geworden oder so, auf der Etappe auch schon mit einer echt ansprechenden Leistung. Generell gewonnen die Etappe hat ja dann später Romain Bardet,
genau, von Garderen.
Und der hat dann auch echt schon gezeigt, wie man vielleicht auch mal bei Natur einen Froome knacken kann, weil der Bardet, der hat kurz vor der Bergwertung vom Col d'Allo angegriffen und hat mit einer etwas riskanten Abfahrt, quasi 1,5 Minuten kurz vom Anstieg oder vom Schlussanstieg dann gehabt. Mhm. Und die hat er dann so, ja, größtenteils, aber hat zumindest genügend Vorsprung mit ins Ziel genommen. Vielleicht ist das so eine Taktik, die man auch bei der Tour sieht. Also Dominik Nerz hat es gesagt, okay, es ist nicht nur für die Veranstalter so ein Test, sondern auch für die Fahrer. Und mein Bardet hat da das Beste draus gemacht. Und wenn bei der Tour da jemand in der Abfahrt viel riskiert, Froome gilt nicht als der beste Abfahrer.
Genau das.
Mit Sicherheit eher knacken als am Anstieg, weil am Anstieg hinten raus, da hat er es ja dann auch probiert, da war er kaum zu knacken. Ja, und zwei Fahrer, die ich im Vorfeld auch so ein bisschen auf der Rechnung hatte, da war zum einen, ich würde ihn fast als Freund des Hauses bezeichnen, ein Stück weit. Ja, ein Fahrer, über den wir immer mal wieder reden.
Moment. Über den nicht immer mal wieder wir reden, sondern ich eigentlich immer nur die Frage weitergebe an dich, warum hasst eigentlich der Chris Bauke Mollema so?
Ja, und ich kann jetzt auch schon sagen, vielleicht ein Stück weit auch durch das Interview, mein Hass ist ein bisschen weniger geworden.
Ach komm.
Vielleicht ist es eine gewisse Altersmilde, die sie jetzt auch bei mir langsam rausentwickelt. Aber ich muss echt sagen, er hat sich auch echt gern die Zeit für dieses Interview genommen. Man hatte nicht wie bei anderen Fahrern so das Gefühl, Ja, wenn man da jetzt fragt, okay, muss man schon aufpassen, ob man jetzt die dritte Frage stellt oder ob man dann schon nervt sozusagen. Also hat er gerne gemacht. So an sich ein netter Kerl und ich dachte auch gut, bei der Tour könnte es wieder in die Top 10 gehen. Und ja, warum dann nicht bei der Dauphiné? Also der Schlussanstieg war jetzt nicht allzu lang. Da dachte ich mir, okay, gut, ich habe ja im Vorfeld große Töne gespuckt, so ein Interview mit Bauke Mollema, das kriege ich hin. Ja, und wer groß redet, der muss ja, Moment, der kann dann auch oder sollte groß liefern. Eine
Absolut.
Entschuldigung noch im Vorfeld. Ich war natürlich, es war wahrscheinlich durch meine innere Wallung ein bisschen aufgeregt oder vielleicht auch, weil ich es nicht besser kann. Das Englisch von mir ist jetzt wirklich grottig.
Ja, aber das ist ja nicht schlimm, weil der Ton ist nicht so gut, da fällt es nicht so auf.
Aber ja, das bitte ich zu entschuldigen, aber ansonsten habe ich versucht, zumindest die Stimme einzufangen.
Ja, und da, alleine als ich ankündigte irgendwo, dass du Bauke Mollema interviewt hast, die Wellen waren ja kaum noch zu glätten, ne, die dann hochschlugen. Hören wir mal rein. Ah, warte, so.
Bauke Mollema, today the stage Daniel Lebrun to Braloo is the same stage as in the tour stage 17 or so. Are there some places you will look exactly today?
Well, I think the last descent before Braloup is very important because it's a really long descent, and I already heard it's pretty small and really fast. So yeah, the team has been there last week, so that yeah, that will be an important part of today's stage. And yeah, of course, the last climb, you know, yeah, if you fight for victory during the Tour de France, there, it's good to know how the last kilometer is going.
It's not that steep and not as long the last climb. You are a fast sprinter. If we look at the overall classification contenders, do you think you can fight for the victory today?
Well, I think it's not going to be a sprint there because you know, the second last climb is really long, and I expect yeah, some teams like Sky, Movistar, they will go really fast there. So I think it will be a really small group already at the bottom of Praloup, and yeah, I hope to be there. But yeah, I think at this moment will be hard for me to fight for the stage win.
It's the fifth stage. Who is your favorite for the stage? Who's making the impressivest? Or who's the most impressive rider till now?
Ah, well, that's hard to say because we haven't done any real climbing. But I think a stage like this, yeah, it's good parcours for Valverde. You know, he's fast. Maybe also Rodriguez. The climb is not too long, so I think that suits him well. But yeah, I think Froome, Nibali, I think those guys will be there, and you know, hopefully me, Zubeldia, can play a role also.
And you need a bit of luck, a puncture at the bad moment, and everything is over. So we wish you good luck.
Thank you.
Also, ich muss dazu.
Also, ich muss vorher. Ich habe dich durchschaut.
Wie bitte?
Ich habe dich durchschaut. Das ist nämlich deine neue Taktik, dass du den Bauke Mollema vor dem Start so verwirrst, ja, dass er sich während des Rennens gar nicht mehr konzentrieren kann und deswegen an diesem Tag 15 Minuten kassiert hat. Das ist ganz perfide von dir, aber andererseits auch genial.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es dann, als er dann, also gut, Englisch hin und her, wir haben da so ein paar Wörter, haben mir gefehlt oder
Ja,
sind
das ist in der Hektik und so weiter absolut
ja.
nachvollziehbar.
Was ich dann auch richtig krass fand, als er dann gemeint hat, okay, Valverde ist für ihn der Favorit, dann konnte ich mir die letzte Frage einfach nicht mehr verkneifen. Weil das mit diesem Puncture, das ist diese Vorgeschichte, wo er mal da mit seinem Team Tempo gemacht hat, als Valverde quasi so einen Defekt hat und die musste ich noch stellen. Aber generell hat er einen echt sehr, sehr netten Eindruck gemacht. Ich muss meine Meinung über ihn so ein bisschen revidieren, was natürlich jetzt nichts daran ändert, dass seine Entscheidung damals Tempo zu machen, als Valverde da den Effekt hatte, immer noch nicht zu einer richtigen Entscheidung werden lässt. Aber ja gut, ich habe am Ende des Tages, ja gut, er war jetzt nicht ganz vorne mit dabei. Also ich hätte es ihm jetzt nicht gewünscht, dass er jetzt nicht hätte vorne mitfahren können, aber ja, mich hat es jetzt auch nicht sonderlich gestört, aber seine Einschätzung, dass Valverde ganz vorne landet, war jetzt auch nicht ganz so gut. Von daher. Also
Nein, er lag eigentlich mit allem, was er gesagt hat, in der Hinsicht komplett falsch. Wenn man es mal so hart sagen möchte. Aber mein Gott, es gibt
Hat
Schlimmeres.
auch die Frage nicht verstanden, ich könnte es verstehen.
Ja, aber netter Kerl war er. Nee, ohne Spaß. Also, er wirkte echt nett, so ganz nett und freundlich. Und Mein Gott, so ein Rennen ist immer eine Wundertüte. 15 Minuten hat er am Tag kassiert. Björn Thurau war weit vor ihm. Und ich möchte mal darauf zurückkommen, was du eben gesagt hast. Wie spricht man aus, Bardet, vielleicht so eine Art Anleitung gegeben hat, wie man Froome knacken kann. Ich möchte den Faden aufgreifen und mal weiterdenken. Ist es vielleicht für einen Froome, einen Nibali, einen Quintana, wer war der, Van Garderen und, gegebenenfalls ein entscheidender Vorteil, dass sie jetzt diese Etappe zum Beispiel gefahren sind im Vergleich zu einem Contador? Der ja nicht diese Möglichkeit hat. Ich meine, vielleicht kennt er die Strecke schon. Ne? Das mag ja durchaus sein. Aber ist das ein Vorteil für Sie?
Weiß ich nicht. Also ich schätze jetzt mal so einen Contador als erfahren genug ein, als dass er da jetzt mit seiner ganzen Erfahrung das auch so hinkriegt. Ich schätze auch, dass er vielleicht jetzt auch den Juni ein Stück weit genutzt hat, da vielleicht auch mal die eine oder andere Etappe oder auch die eine oder andere Abfahrt oder den einen oder anderen Anstieg nochmal sich anzugucken. Natürlich ist das Renntempo was anderes, vor allem, weil man weiß, Froome wollte diese Etappe gewinnen. Mhm. Sky hat am vorletzten Anstieg schon Tempo gemacht und auch das Feld ordentlich dezimiert. Aber Froome in der Abfahrt, vielleicht wollte er auch nicht das Risiko gehen, aber wenn man jetzt halt weiß, okay, Nibali, ein sehr, sehr guter Abfahrer, Froome jetzt nicht ganz so gut, jetzt kann man davon ausgehen, Sky würde jetzt, falls Nibali angreift, wahrscheinlich bei der Tour deutlich stärker hinterherfahren, als es jetzt gemacht haben, aber klar, also es ist auf jeden Fall die Etappe, auch wenn jetzt der Schlussanstieg mit, ich glaube, 6 Kilometer nicht allzu lang ist, ist schon interessant, weil wenn man da mit einer Minute reinkommt als Nibali vielleicht, dann könnte man das vielleicht sogar durchbringen. Mhm. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wobei dann natürlich auch, wenn Nibali angreift, nicht nur alle auf Sky gucken, sondern da wird dann auch Movistar für einen Quintana hinterherfahren oder auch BMC für einen Van Garderen. Also ich denke, da wäre dann auch deutlich mehr Betrieb hinten, als es jetzt diesmal bei Sky war. Aber war sehr interessant, war auch spannend im Ziel, das Ganze zu verfolgen. Waren einige Franzosen da und als Bardet da ins Ziel gestürmt ist, der auch verdient gewonnen hat. Und es war eine sehr, sehr tolle Leistung, war die Stimmung auch richtig, richtig gut. Ich fand es immer wieder spannend, auch welche Fahrer dann oder ehemaligen Fahrer dann plötzlich mal aufgetaucht sind auf der Etappe, die Buhani gewann. War dann ein Bernard Hinault plötzlich da auf der Etappe, jetzt in Pralou war dann Laurent Jalabert im Ziel. Mhm. Weißt du, so lauter Fahrer oder ehemalige Fahrer, die schon im Begriff sind, aber die man jetzt einfach nicht mehr so oft, ja, wo man nicht mehr so ganz oft wahrnimmt und was dann noch schön ist, wenn man die dann mal wieder sieht. Auch in Pralou danach sind wir noch so ein bisschen zu den Teambussen gelaufen, da saß dann so ein Rolf Aldag da auch mal rum, ist auch mal ganz nett, weißt du, so die Helden der Kindheit da ein Stück weit auch mal so in neuer Funktion da mal wieder zu sehen war schon toll.
Ist eine Frage, die ich eigentlich am Ende stellen wollte, aber die jetzt da wunderbar passt. Angenommen, ich würde mir jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt mal zu einer großen Rundfahrt fahren. Ich fahre jetzt zur Tour, ich fahre jetzt zum Giro. Ist es dann vielleicht nicht für jemanden, der so etwas das erste Mal macht, cleverer zu so einer Dauphiné zu fahren, anstatt zu einer Tour? Weil es einfach nicht so überlaufen ist? Weil man eher mal so einen Aldag da nicht von 3 Presseleuten umringt sitzen sieht und sagen kann, hey, hi, Held meiner Jugend. Oder ist das nicht vielleicht die bessere Adresse für jemanden?
Absolut, und es müsste nicht mal eine Dauphiné sein. Also ich sag mal so, da gibt es auch das ein oder andere Rennen, wo man jetzt auch, wenn man jetzt Baskenland-Rundfahrt nimmt, wo man auch noch näher vielleicht sogar rankommt. Mhm. Klar.
Ich meine nur, weil, so wie du es jetzt beschrieben hast am Anfang, ist die Dauphiné ja nun im Prinzip vom Starterfeld die kleine Tour. So wird sie auch oft gesehen. Gut, und deswegen, wenn man mal die ganz, ganz Großen alle an einem Platz sehen möchte, aber dann sagt, okay, dann Tour, sehr schön und gut, aber vielleicht ist die Dauphiné dann sogar die bessere Alternative, wenn man die alle sehen möchte.
Klar. Hm? Ja, und bei der Etappe jetzt habe ich mir dann halt auch nochmal gedacht, gut, im Vorfeld, der letzte Anstieg relativ kurz, wer kann sowas Kurzes? Ja, da bin ich auf Dan Martin gekommen. Also der kann ja bei kurzen Anstiegen, gut, jetzt war es doch ein bisschen länger ein Anstieg auch davor, aber der kann auch mal ordentlich beißen und habe mir gedacht, okay, er ist mir dann gerade so entgegengekommen und habe mir gedacht, okay, jetzt quatschst du den auch nochmal an.
Du kommst mir nicht so weg.
Dan Martin, there are 4 summit finishes in a row. Do you think there might be one stage for you?
It's hard to tell, you know, it's the first race for everybody, so everybody's lacking that little bit of, well, not everybody, but all the they're lacking a little bit of racing in the legs, and I'm the same. I felt it yesterday. It was no problem to follow, but to actually attack was difficult, you know. So it's a it's an interesting stage to see where the form is, and obviously the big picture is the Tour de France. And but yeah, for sure we would really like to win a stage this week.
You mentioned the Tour. This stage, Digne le Bel to Pralou, is exactly the same stage as in the Tour. Are there some points to watch a little bit closer?
Oh, I think it's just a race to the stage and then see how. When we get to it in the Tour, if we get to it in the Tour, it's stage 17, so you still need to get that far, you know. But yeah, it's definitely good to see the climbs, and yeah, I think it's just his own bike race today. It's not reconnaissance, you know. It's a race.
Okay, last question. You had a bit of bad luck in the spring. What are your goals for the Tour? Top 5, top 10?
Do my best, you know. I mean, I'd love to win a stage again. It'd be fantastic. But we're also a very strong team, and we have Andrew, and we have Andrew for the general classification as well. So it's we're just going to do a strong team race and do my best. And you can't really. The end position depends how good the other guys are.
Okay. The first goal, Modehui, you were at the top or second there already.
Yeah, for sure.
Okay. Thanks.
Ja, und Dan Martin war dann der dritte, den ich interviewt habe und dann zumindest so der einzige von den dreien, der dann auch wirklich relativ weit mit vorne war. Ich glaube, er ist dann bei der Etappe 9. gewesen. Talensky war weiter vorne, von daher, was er so gesagt hat, Talensky ist so ein bisschen so der Gesamtklassementsfahrer von ihnen. Das hat dann anscheinend schon gepasst. Mhm. Aber ich denke, so Dan Martin dann auch im Hinblick auf die Tour, da gibt es schon auch die eine oder andere Etappe, wo er sich einiges ausrechnen wird. Angesprochen dann halt jetzt auch die Mour de Huy, wo er dann beim Flash, ich weiß gar nicht, was letztes Jahr, wo er da wirklich Zweiter war und ja, hat ja auch schon Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen, hat schon die Lombardei-Rundfahrt gewonnen, also ein Mann für die ganz, ganz großen Rennen und so wird er sich sicherlich auch jetzt bei der Tour nicht so als Helfer dann quasi abspeisen lassen, wird da alles versuchen, gehe ich mal von aus.
Klang aber auch ein bisschen so, als wenn er mit dir in der Kneipe sitzen würde, ne? Also ich mag dieses Kneipenenglisch ja sehr gerne.
Vor allem fand ich es immer lustig, als er immer gesagt hat, you know? Ich dachte, I know not. I don't know.
I have no clue about what you're talking about, mate.
Dieses Pub-Englisch, ja. Nee, hat schon gepasst. Also generell, man sieht halt auch wirklich jetzt auch an Bauke Mollema oder auch an Dan Martin. Selbst an solche Fahrer, das sind jetzt wirklich Fahrer der absoluten Weltklasse, muss man wirklich sagen. Mhm. Selbst an solche Fahrer kommt man dann auch ran. Und ich hatte da jetzt wirklich kein T-Shirt oder irgendeine Akkreditierung oder sonst was. Ich hatte nur so ein Aufnahmegerät mit Fransen dran. wo ich mir im Vorfeld dachte, okay, wollen die da überhaupt mit mir reden? Aber das hat echt immer super geklappt. Ich habe die halt einfach angequatscht.
Siehst du, die Fransen haben es ausgemacht. Ich habe es dir von vornherein gesagt.
Ja, naja, wirklich. Also es hat echt gepasst. Und ich glaube, wenn ich es drauf angelegt hätte, hätte ich auch deutlich mehr Interviews machen können. Aber das Problem war wirklich, wir hatten ja keine permanente Internetverbindung vor Ort. Und dann, wenn man dann wirklich so Interviews wie bei der Bayern-Rundfahrt macht und hört sich die dann Wochen später an, dann ist es ja auch ein Stück weit, verliert das Ganze ja auch den Charme und den Reiz. Und da habe ich mich jetzt wirklich da auf diese eine Etappe da ein bisschen konzentriert, weil die ja auch den so ein bisschen Vorausblick auf die Tour dann sein sollte.
Absolut, also goldrichtig gemacht. Also wenn du mir vorher gesagt hättest, welche Etappe soll ich nehmen, dann hätte ich auch die definitiv rausgesucht, weil das ist scheint so perspektivisch war es die interessanteste einfach.
Genau, deshalb war es auch schön. Bei der Etappe war es dann wirklich auch so, dass ich Start und Ziel oder dass wir Start und Ziel sehen konnten. Also vom Start aus dann direkt ins Ziel gefahren. War richtig schön. Also dann auch so in den Alpen war natürlich jetzt wenig los im Zielort. Klar, nachmittags, unter der Woche, Dauphiné reißt die Leute dann auch nicht unbedingt aus ihren Hütten raus. Aber ja, war richtig, richtig toll. Und am nächsten Tag, gleich bei der Überleitung, waren wir dann am Start.
Das war die Etappe von Saint-Bernet
et Saint-Bonnet en Chaussure oder Chansaure nach Villard-de-Lons.
Jetzt wollte ich mich einfach mal vollkommen blamieren, indem ich es falsch ausspreche. und du lässt es nicht zu.
Das machst du natürlich oft genug, von daher denke ich, lasse ich das jetzt als Running Gag gelten oder setze ich dem unrühmlichen Schauspiel schneller ein Ende?
Rudi Costa, portugiesischer Meister am Wochenende geworden, der ehemalige Weltmeister, hat das Ding abgeschossen.
Genau, ganz ein bisschen, der Gegenschlag, möchte ich fast meinen, zu Nibali, so am Vortag. Ja, so vielleicht in typischer Nibali-Manier hat er ja einfach rausgenommen. Also der war in der Spitzengruppe oder mit den Leuten noch dabei und hat dann gemerkt, okay, da Nicholas Roach hat ein mörderisches Tempo angeschlagen und Nibali hat sich dann gesagt, okay, gut, für meine Vorbereitung auf die Tour ist es vielleicht ein bisschen zu hart und ist einfach ausgeschert. Er hätte wahrscheinlich noch ein bisschen länger mitfahren können. Mhm. Und Valverde hat im Gegenzug, ist auch recht früh abgehängt worden, hat aber dann noch ein bisschen sich ins Ziel gekämpft und ja, und am nächsten Tag richtig, richtiges Pisswetter. Also es hat geregnet aus Strömen. War eine recht anspruchsvolle Etappe und ja, dann gab es den Gegenschlag. Also Nibali, Valverde, Costa, Tony Galopin und ursprünglich auch Tony Martin haben da angegriffen. Mhm. Ja, Tony Martin konnte dann hinten raus nicht mehr ganz folgen und ja, Rui Costa war dann hinten raus der Stärkere. Nibali hatte zwar attackiert, Costa konnte am Anfang nicht ganz folgen, aber hinten raus hat er ihn wieder einholen können. Generell muss man echt sagen, also Nibali, was den Formaufbau betrifft, kommt da einiges auf uns zu. Also so, was die Planung vom Saisonhöhepunkt angeht und Formaufbau ist ja echt ein ganz großer, wobei da ja fast jeder Astana-Fahrer in der letzten Zeit ein ganz großer ist. Weshalb da schon wieder ein gewisser Zweifel fast mitschwingt.
Wobei er das im letzten Jahr ja ähnlich gemacht hat. Und da hat es auch wunderbar geklappt. Und da ist.
Im letzten Jahr gab es schon Zweifel, wie man an diversen.
Ja, aber ich gehe immer noch von der Unschuldsvermutung aus. Und solange ein Nibali in keinem Punkt positiv getestet ist, gilt das für ihn auch, finde ich.
Richtig. Kann man definitiv so sehen.
Und inwieweit er verquickt ist mit den Umständen, die bei anderen Astana-Fahrern zu großen Fragezeichen geführt haben, das ist ja auch sowas, was auch immer ungeklärt ist. Natürlich ist, wenn es irgendwo stinkt, liegt Mist rum. Ne? Und ich glaube, das ist der beste Schlusssatz, den man zu dem Thema sagen kann.
Genau, weil Verdi jetzt auf der Etappe Dritter war dann sein bestes Ergebnis. Er hat da jetzt auch wieder einiges Zeit gut gemacht, hat dazu beigetragen, dass er am Ende der Rundfahrt dann auch noch Achter wurde. Ein Fahrer, der jetzt erneut richtig gut aufgefallen ist, Simon Yates, also der war ja schon im Baskenland richtig gut dabei. Jetzt auch hier bei der Dauphiné wieder ganz stark, also auch ein junger Brite, der jetzt auch bei der Tour vielleicht mal in Erscheinung treten kann. Also er ist auf jeden Fall gemeldet. Letztes Jahr ist er noch überraschend ins Team gerutscht, aber war da ja noch nicht groß in Erscheinung getreten. Dieses Jahr erwarte ich mir da schon so ein bisschen mehr. Ja, generell war das so ein bisschen an dem Tag so ein bisschen so ein Stellvertreterrennen, möchte ich fast meinen. Also Valverde, dessen Teamkollegin Schaus, die wesentlich besser gelegen war, ein Rui Costa, ja, der für sich gefahren ist, klar, Nibali, der ja, ein Stück weit auch für sich gefahren ist, aber die waren alle schon so ein bisschen zumindest weg, auch wenn sie nach der Etappe ja die ersten drei Plätze im Gesamtklassement ausgemacht haben, aber der Vorsprung war da relativ gering und man konnte vielleicht von ausgehen, ja, der eine oder andere wird sie auf jeden Fall noch einholen.
Und man muss auch dazu sagen, es ist halt für all diese Fahrer eine wirklich Vorbereitungsrundfahrt, wo man vielleicht auch noch nicht alle Karten auf den Tisch legen will. Nächster Tag wieder schönes Wetter von Mont-Melion nach Saint-Gervais-Mont-Blanc.
Genau, und da hat dann ja Chris Froome jetzt auch seinen Etappensieg dann auch geholt. Er hat sich ja die ganze Rundfahrt so mit TJ Van Garderen so ein bisschen so duelliert und TJ Van Garderen, gerade in Palou, war sogar vor Froome, konnte Froomes Antritt da fast folgen, ist aber hinten raus sogar an ihm vorbeigezogen. Also Van Garderen hat einen ganz starken Eindruck hinterlassen, vor allem, weil es ein Fahrer ist, der nicht platzt, sondern der dann wirklich ab einem gewissen Punkt seinen Rhythmus fährt, aber einen sehr, sehr hohen Rhythmus fährt. Und das hat mich bei der Rundfahrt sehr beeindruckt. Was mich auf der Etappe wieder sehr gefreut hat, war der dritte Platz von Luis Meintjes, der auch schon bei der Praloup-Etappe Fünfter oder Sechster war. Also bei der Bayern-Rundfahrt konnte ich ja die Möglichkeit nutzen, hinter ihm im Zeitfahrauto hinterherzufahren und auch zweimal mit ihm so ein bisschen ein kurzes Interview führen. Also mit dem ist zu rechnen. Und das wäre so vom Fahrerprofil so ein Typ, wo ich sagen würde, okay, Richtung Bergtrikot hätte so ein Fahrer Chancen. Mhm. Also das hat mich wirklich gefreut, dass der jetzt auch mal so ein Terrain vorfindet, das er bei der Bahnfahrt leider nicht vorgefunden hat und da dann wirklich, ja, dann auch mal seine Chance.
Karten ausspielen kann, ja.
Richtig, also MTN Kubeka sowieso sehr, sehr zufrieden mit der Rundfahrt. Boas und Hagen hast du angesprochen auf der ersten Etappe, da meine ich Dritter. Luis Meinchens als Top-Nachwuchsfahrer da vorne mit dabei, immer mal wieder, jetzt zwar nur auf einzelnen Etappen, aber dennoch sehr, sehr stark. Bergtrikot dann von Teiglia Manott. Also kann man echt nur sagen, top gelaufen, die Rundfahrt für die.
Da warst du dort aber nicht mehr vor Ort, ne? 7., 8. Etappe. Da hast du dann einen wohlverdienten Urlaub genommen.
Ja, da war ich dann schon quasi auf dem Heimweg.
Ah, okay. Nur so. Am Ende gewonnen, vielleicht hast du so als, oder letzte Etappe, 8. Etappe, Froome vor Yates nochmal, und am Ende overall, also gewonnen am Ende die Rundfahrt, Froome vor Van Garderen, Costa, Yates, ich kann ihn ja aussprechen, den Movie
Inchausti,
ist ein Baske, oder? Wahrscheinlich.
Ja.
Die Erkenntnisse, Nibali, guter Formaufbau, Froome schon stark, wie zu erwarten, das ist, was man so ein bisschen rauszieht, oder?
Ja, also auf jeden Fall auch ein Bardet, der wirklich, der mit dem Messer zwischen den Zähnen da wirklich da kämpft. Van Garderen, Froome, am Ende war es eine Sekunde, also bei der Tour. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Gigi Van Garderen erwarte ich doch recht weit vorne, muss ich sagen. Ja, Rodriguez, Valverde, so ein bisschen, möchte ich sagen, enttäuschend. Klar, gut, sie werden nicht jünger. Muss man jetzt mal sehen, ob da zur Tour da jetzt noch eine Schippe draufkommt oder ob es das jetzt schon war. Falls es das war, ist es doch ein bisschen enttäuschend, ja. Jetzt mal wieder ganz stark, wenn er den schaust, wie letztes Jahr, hat er die ganz starke Form aus dem Giro einfach mit rübergenommen. Also ist ja der Einzige aus dem Movistar-Team, der dann wirklich die Dauphiné direkt nach dem Giro da auf sich genommen hat und ja, hat die Form da einfach konservieren können. Also richtig, richtig gut.
Warten wir einfach mal ab. Und mir hat auf jeden Fall sowohl dadurch, dass du so ein bisschen von da vor Ort mitgeteilt hast, als auch so, was ich mitbekommen habe von der Dauphiné, wo ich irgendwie gedanklich natürlich auch ganz viel und woanders war, hat mir das schon Freude gemacht. Und ich glaube auch, dass dieser Vierkampf, oder auf den wir wahrscheinlich dann in der nächsten Sitzung, sag ich schon, in der nächsten Sendung eingehen werden, Ausblick der Favoriten, dass sich das immer mehr herauskristallisiert, dass es wirklich zu diesem Vierkampf kommen wird. Vielleicht sogar ein Fünfkampf, vielleicht sogar ein Vierkampf mit noch 3, 4 Aspiranten, die da hinten ganz nah dran sind. Und das
vielleicht stürzen ja 3 der Favoriten schon im Kopfsteinpflaster.
Ja, wer weiß, genau. Es wäre ja auch nicht das erste Jahr, bei dem sowas passiert. Dass zumindest all diese Erwartungen, die sich aufgebaut haben über diesen langen Zeitraum, dass sich das immer mehr bestärkt, dass das erfüllt wird. Apropos genau. Erwartungen. Danke für den Einblick bei der Dauphiné. Also wirklich ganz ernst.
Mir hat es absolut Spaß gemacht, auch wenn es eine ganz andere Sicht auf die Dinge war, wie jetzt beispielsweise bei der Bayern-Rundfahrt, aber das ist logisch, ja.
Noch ganz kurz vielleicht so Tour de Suisse, Route du Sud.
Route du Sud. Also ja, Tour de Suisse so ein bisschen enttäuschend von der Streckenführung, muss man sagen. Also es gab diese eine Etappe zum Rettenbachgletscher, aber ja, da gab es dann die Abstände, aber es war vielleicht nicht so ganz ausgeglichen, was so die Möglichkeiten für die verschiedenen Fahrertypen da anbelangt. Also Herr Thibaut Pinot, der die Etappe auch auf dem Rettenbachgletscher da auch souverän gewonnen hat, hat das im Nachhinein auch ein bisschen so moniert. Ja, da gibt es hier eine Etappe, auf der man so ein bisschen was reißen kann und dann steht dem Ganzen dann am Ende so ein 38 Kilometer Zeitfahren entgegen. Am Anfang noch ein Prolog, dazwischen maximal noch 1, 2 Hügeletappen vielleicht oder mit einem kurzen Uphill-Finish. Dementsprechend waren das so ein bisschen so die Matthews-Saga an Festspiele, möchte ich fast meinen. Ja, ansonsten, Tom Dumoulin war ja letztes Jahr schon stark bei der Schweiz-Rundfahrt. Auch dieses Jahr hat es nicht ganz gereicht für ihn, war denkbar knapp wirklich. Also wenn man sagen kann, okay, es war vielleicht nicht so ganz ausgeglichen von der Streckenführung, umso spannender war es. Also am Ende beim Zeitfahren hat man jetzt zumindest nach dem letzten Zeitfahren 3 Fahrer im Bereich von 19 Sekunden. Das ist schon sehr, sehr wenig, vor allem 3 richtig gute Zeitfahrer. Der Sieger Simon Spillack am Ende, das ist ja schon so ein Fahrer, der auch immer wieder bei diesen einwöchigen Rundfahrten seine Klasse so gezeigt hat. Also ob das jetzt mal bei Paris-Nizza war, bei der Tour de Romandie, das sind einfach so Rundfahrten, die ihm absolut liegen. Mit einem Zeitfahren, ein bisschen hügelig, vielleicht auch mal eine schwere Bergetappe, solange das jetzt so bei 1,5 Wochen so ein bisschen bleibt, ist mit dem immer zu rechnen. Geraint Thomas dieses Jahr ja auch schon bei Paris-Nizza richtig stark dabei und Tom Dumoulin, der jetzt wirklich von hinten ganz schön drückt und der sich absolut mindestens in eine Mitfavoritenrolle für das
Podium
bei der Tour gebracht hat, wenn nicht vielleicht sogar so ein bisschen in die Favoritenrolle. Also da ist ordentlich mit ihm zu rechnen und ich möchte noch anmerken, Tom Dumoulin ist auch, was jetzt das Zeitfahren angeht, wenn man jetzt mal die reinen, ja, so kurze Zeitfahrtspezialisten, vielleicht mal einen Tony Martin dazu, vielleicht sogar noch einen Cancellara dazu, ist ein Tom Dumoulin wahrscheinlich derjenige Fahrer, der am ehesten so eine Mauer von Huy noch recht weit vorne mit hochkommen könnte.
Er ist der beste Rennfahrer unter den Zeitfahrerspezialisten.
Er könnte da vielleicht an der Mauer von Huy das gelbe Trikot spätestens übernehmen. Also die Chance steht definitiv. Ja.
Etappe 3 oder Etappe 4, ne?
3. Ja, ansonsten ja, einige junge Fahrer, die sich auch wieder ins Spiel gebracht haben. Der Sieger der Tour de l'Avenir vom letzten Jahr hat er jetzt erstmalig so richtig gezeigt, dass er auch auf World Tour-Ebene da wirklich mithalten kann. Der Lopez Moreno vom Team Astana. Bob Jungels mit einer ganz starken Leistung, auch im Zeitfahren dann nochmal. Und Rafael Majka, letztes Jahr der Bergpreissieger bei der Tour, der sich jetzt auch wieder so ein bisschen in Fahrt gebracht hat und wo man jetzt mal gucken muss, ob vielleicht bei Contador vielleicht irgendwann mal der Ofen aus ist und vielleicht ein Majka wieder so eine ähnliche Rolle spielen kann wie letztes Jahr. Oder ob man vielleicht von Anfang an sagt, Majka, versuch mal so ein bisschen mitzuhalten, vielleicht geht's ja auch hinten raus ein bisschen ins Gesamtklassement.
Wer weiß, was passiert. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Also das hat man ja im letzten Jahr gesehen, dass es nicht schaden kann, ein zweites Ass im Ärmel zu haben. Route du Sud?
Du Sud, ja, Zweikampf Contador, Quintana kann man so ein bisschen sagen. Ja, es war so ein bisschen, ich möchte fast sagen, langweilig. Also ich war dann überrascht, dass es live gestreamt wurde, habe mir das dann auch angeguckt, als wir da den langen Anstieg hochgefahren sind, ja. Das sind sie halt so nebeneinander hergefahren, da hat mal einer attackiert, dann ist der andere hinterhergefahren, aber Quintana wollte irgendwie nicht so ganz, also ich glaube im Movistar-Team hat man sich gesagt, ja gut, pass mal auf, du behältst jetzt mal deine Asse im Ärmel, behältst die mal für die Tour und guckst jetzt mal, wie es läuft, versuchst einfach nur Contador hinterherzufahren.
Ja, genau, ja, und verschieß auch kein Pulver irgendwie so sinngemäß, ne? Also
ja.
Man muss ja nicht seine Karten zu früh auf den Tisch legen, denke ich mir immer.
Ja. Und ja, vielleicht hilft es ihm jetzt auch dabei, dass er vielleicht bei der Tour von einem Nibali oder einem Froome vielleicht auch noch anders gesehen wird. Also dass ihm vielleicht, wenn jetzt ein Froome angreift, vielleicht nicht unbedingt gleich Movistar hinterherfahren muss, sondern sich ein Contador auch sagt, ja gut, jetzt meine Jungs lasse ich, falls ich noch welche habe, da mal hinterherfahren. Aber wenn man jetzt natürlich sehen würde, Quintana hängt ein Contador um Längen ab, wird wahrscheinlich ein Contador dann auch sagen, Mensch, Quintana, fahr du erstmal. Klar, viel, viel Taktik dabei. Ja, in der Abfahrt konnte dann Quintana Contador nicht halten und Contador hat dann den Rundfahrtsieg souverän klar gemacht. Das Ergebnis der nationalen Meisterschaften kennt man jetzt ja auch. Von daher geht jetzt alles Richtung Tour.
Ja. Und das werden wir dann auch am kommenden Freitag alles besprechen, in üblicher epischen Breite.
Ja, also über den Termin und
genau, das werden wir noch.
Müssen wir uns einfach nochmal Gedanken machen, wie das dann auch ja, passt von, ja, wann die Teampräsentation übertragen wird, was wir vielleicht privat auch an dem Tag noch alles vorhaben. Von daher,
genau,
aber wir werden definitiv vor der Tour noch eine Möglichkeit finden, da eine Vorberichtssendung zu machen. So viel kann ich sagen.
Ja. Also bis jetzt Arbeitstitel, provisorische, was weiß der Geier was. So, jetzt wird nach mir geschrien. Hörst du das?
Ja, ja, ich merke schon. Also die will an deine Brust.
Ja, sie will an meine Brust und dann soll sie die auch bekommen. Ich danke dir, Chris, für insbesondere für den Einblick für den Dauphiné. Du hast, glaube ich, eine gute Werbung für diese Rundfahrt gemacht, auch wenn sie uns nicht akkreditiert haben. Und bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Wie gesagt, wir hatten eine kleine, ich will nicht sagen Pause, aber wir haben mit ein paar Konservensendungen arbeiten müssen, wegen Urlaub, wegen Kind und so weiter und so fort. Aber ab jetzt werden wir auch wieder wie gewohnt dabei sein.
Und jetzt schreit halt nicht mehr die Katze, sondern das Kind. Also
genau. Also, aber ansonsten alles wie gehabt.
Dann gibt's nach wie vor, von daher alles beim Alten sozusagen. Ja.
Alles klar. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend und eine schöne Restwoche. Tschüss.
Ciao, ciao.